Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hallo.
Hey, Lukas.
Achso, ich hab den Flaschenöffner gegrüßt. Hallo, Niklas.
Den Flaschenöffner vor mir. Es ist so, als wenn ich...
Ich hab Durst.
Ich bin nicht dein Hund. Weißt du, man soll ja Hunde von irgendwie Freundinnen oder so immer so als zweites, so als letztes grüßen.
Ja.
Erst die Menschen, damit die Hunde nicht denken, dass sie der Packleader sind. So.
Ja.
Du hast mich jetzt quasi wie dein Hund behandelt und den Flaschenöffner wie den
Packleader. Das ist in diesem Podcast schon richtig so rum, ehrlich gesagt.
Über Pack sprechen wir nächste Woche in der Revolution Review.
Ja.
Ja.
Also glaubt's oder nicht, wir haben uns jetzt, jetzt setzen wir uns ja der Gefahr aus, dass man uns darauf outcallen könnte, aber trotzdem, wir haben uns dazu verabredet, Anfang kommender Woche uns AW Revolution anzuschauen.
Ja.
Und dann darüber zu sprechen. Also nicht nur über Revolution, sondern auch über alles davor und vielleicht auch was danach sein könnte.
Klar.
Aber ein AW-Podcast von uns kommt. Das klingt surreal, aber es stimmt.
Ich habe dir gerade nur so halb zugehört, weil ich auf einmal hier zwei Bierflaschen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, zwei geholt zu haben.
Tja. Zwischendurch war das Licht aus.
Das stimmt.
Vielleicht.
Weird.
Dann ertönte so 60er-Jahre mäßige Musik. Ein paar Tänzerinnen waren da, das Licht ging wieder an und auf einmal stand dann eine zweite Bierflasche. Vielleicht ist eine von beiden verflucht.
Auf Bierhausen.
Cheershausen.
Cheershausen, ja. Ja. Wie geht's dir?
Ja.
Das ist gut.
Ich bin nicht verflucht, soweit ich weiß, bisher.
Noch nicht, der Podcast hat noch ein paar Minuten.
Genau. So.
Kann auch passieren. Du? Ja. Gut, soweit. Ein komischer Tag. Kennst du diese Tage, an denen man grundlos schlechte Laune hat?
Ja.
Also wirklich so, man geht so die Sachen durch, was so ist im Leben. Alles cool oder mindestens okay bis gut.
Ja.
So. Vielleicht so ein, zwei schlechte Sachen, aber die können dann jetzt auch nicht den Braten fett machen. So.
Podcast-Aufnahme zum Beispiel.
Ja, denkt man, scheiße, noch eine Podcast-Aufnahme.
Ja.
Ja. Aber, und dann trotzdem so komisch schlechte Laune irgendwie.
Und dann stellst du dir zwei Bier hin, um das zu lösen.
Ja, nee, gelöst hat es tatsächlich eine Frau im Rollstuhl.
Oh.
Nicht Rollstuhl, wie heißen diese motorisierten Rollgefährte?
Rollator.
Nee, die sind nicht motorisiert, Alter. Wenn die motorisiert,
stimmt,
dann wäre
du hast heftig. Recht, ja, du hast recht. Ein Rollator ist das, was man so vor sich her steht. So
eine Scooter? Mischung aus. Nee, Scooter ist auch was anderes.
Rollator ist basically so ein Einkaufswagen, aber ja, im Kleinen, der wogegen gelaufen ist.
Ich meine sowas, in dem Stone Cold Steve Austin durch Texas fährt, in groß, nur dann halt in klein.
Also kein Quad.
Nee, aber so ähnlich.
Aber so ähnlich, ja. Diese Dinge halt.
Ja.
Ja.
Beim Einkaufen irgendwie. Du kennst ja diesen Edeka hier vorne, bei dieser Nimmerszeit, der ultra enge Gänge hat.
Ja, voll.
Und da war so eine Frau, ein bisschen älter schon, fuhr so mit diesem Ding da rum, hatte den ersten Tag, hat sie nachher erzählt, und ist halt in diesen Gängen hängen geblieben und so. Ne? Feierabend auch noch so, super voll alles.
Man kommt vor allem aus diesen Gängen raus in den Kassenbereich ja gar nicht mit so dem normalen Rangierbereich, den so ein Gerät hat.
Geht nicht. Die musste hinten bei so einem extra Ausgang neben so einer Kasse raus irgendwie. Und rangiert da rum. Ich stand zwei Kassen weiter und sie brauchte offensichtlich da irgendwie Hilfe so. Und alle Leute um sie herum gucken einfach so hin, machen nichts. Und dann so ein Dude und ich dann von der Kasse gesagt, ja, lass mal hingehen, oder? Ja. Und dann haben wir dieser Frau halt geholfen. Und haben dann irgendwie noch ihre Einkäufe aufs Band gepackt und so. Und die war cool so. Die war einfach, sagte so, boah, scheiße, ich habe das Ding den ersten Tag und muss hier jetzt irgendwie in diesen Edeka hier fahren. So. Und irgendwie eine ganze Schlange war dahinter, so hat sich aufgereiht und so. Die war super nervös, so dass irgendwie jetzt alle sauer auf sie sind und da alles aufhört. Das war jetzt mega unangenehm. Und keine Ahnung, ich habe mich mit ihr die ganze Zeit ruhig unterhalten. So. Die Leute hinten waren auch entspannt dann irgendwie. Und das war dann so eine schöne Grundsituation im Endeffekt.
Ja.
Was mal wieder, also ich will jetzt gar nicht braggen damit, dass ich irgendeiner Frau geholfen habe, so, aber das Coole daran ist eigentlich wieder mal zu sehen, dass so eine, dass das Helfen einfach die geilste Form von Selbstwirksamkeit ist.
Mega.
Also auch fremden Leuten so, weil ich kam da raus und dann seitdem habe ich keine schlechte Laune mehr gehabt.
Voll gut.
seitdem einfach irgendwie beseelt gewesen, noch so einen kleinen Schnack mit der Frau gehabt, noch mit der Kassiererin, der Dude, der da am Anfang noch mit angepackt hat. Und irgendwie war dann alles cool so und ja.
Funny. Aber irgendwie ergibt es auch Sinn, weil wenn so, also das, was du am Anfang beschrieben hast, ne, so dieses so, irgendwie, eigentlich ist doch alles voll okay, so, es gibt jetzt gar nichts, worüber man unbedingt meckern müsste,
ja.
So, und trotzdem schlechte Laune. Und dann erst in diesem Moment von so Selbstwirksamkeit oder halt auch so wirklich so in der sozialen Situation merken, dass dir jemand feedbackt, so quasi,
ja.
Du bist gerade, ist gut, dass du da bist, so ungefähr.
Ja.
Ist vielleicht dieser kleine Unterschied, weil selbst wenn alles am Anfang genauso okay war wie vorher, vielleicht fühlt es sich auch irgendwie einfach ein bisschen egal an manchmal.
Mhm.
So, das, was man dann halt so irgendwie von sich und diesem Leben so manchmal hat. So, weißt du, in dieser ganzen Selbstverständlichkeit, die das dann halt so mal annimmt, bis zu dem Punkt, wo jemand sagt so, danke, mein Tag wäre schlechter gewesen, wenn du nicht gewesen wärst. So.
Das hat sie nahezu wörtlich so gesagt auch irgendwie so. Und das macht genau diesen Unterschied, glaube ich. Ja.
Crazy, ja. Aber es ergibt total Sinn.
Davor auch irgendwie wenig unter Leuten gewesen, viel gearbeitet so, irgendwie noch so alleine Spaziergang gemacht und so, also wenig Kontakt gehabt, meine Freundin ist gerade auch nicht da. So, und ja, und das brauchte es dann irgendwie so. Also manchmal hilft es einfach, sich unter Menschen zu mischen und irgendwie gut zu sein oder meinetwegen okay zu sein.
Voll.
So, glaube ich, ja.
Korrekt sein ist schon eine korrekte Sache. Schön.
So,
ja.
Wir machen auch einen Road to WrestleMania Podcast heute.
Ja, stimmt. Es ist ja diese Straße.
Ja.
Wenig Autovergleiche bisher auf dieser Road to WrestleMania.
Haben wir aber schon über ein Gefährt gesprochen?
Nee, eigentlich nicht.
Doch, dieses Ding.
Das Ding.
Dieses Rollstuhlartige Wesen.
Ja, das ist gut. Ja, ist gut. In der aktuellen Benzinpreiskrise ist es ja auch wirklich keine Gelegenheit, um über anderweitig motorisierte Gefährte zu sprechen.
Stimmt, das war elektrogesteuert.
Ja. Genau, diese Road to WrestleMania muss irgendwie mit anderen Verkehrsmitteln auskommen, das geht sonst so nicht.
Absolut, wir werden viel über Öl reden zum nächstjährigen WrestleMania.
Das ist richtig.
Das ist in Saudi-Arabien stattfindet.
Warum lache ich darüber?
Keine Ahnung.
Ja. Saudi-Arabien.
Ey, ich habe heute Nacht von Saddam Hussein geträumt.
Ich finde, das ist ein Satz, mit dem hättest du den Podcast auch beginnen können. Vor dem Hallo.
Super weirder Traum. Ich weiß die Hälfte noch, aber es ist ganz
sag gut. Bloß.
Deutsch geredet.
Ja.
Ja, ja, genau. Wir wollen über WWE noch sprechen.
Wie du das einfach so stehen lässt. Aber okay, na gut.
Dann,
ist okay. Belassen wir es dabei.
Weiß ich, man muss jetzt auch nicht jedem x-beliebigen Diktator hier noch Raum geben.
Ja.
Wir sprechen auch nur über CM Punk. Das sollte reichen.
Genau. Gegebenenfalls über Cody Rhodes vielleicht.
Neu-Champ Cody Rhodes. Ja, natürlich, Mann.
Roman Reigns könnte ein Thema sein.
Definitiv.
Seth Rollins.
Viel zu den beiden zu sagen.
Seth Rollins könnte ein Thema sein.
Seth Shuffling Rollins.
Ja.
Ja. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Hier, Judgment Day Split habe ich auch noch.
Rhea Ripley könnte ein Thema sein.
Wenn du willst, ist alles ein Thema.
Ja.
Danhausen. Wir können wirklich einen Special Podcast über Danhausen machen. Ja, das Licht war schon
aus. Ja, ich habe das falsche Licht an
und
aus
gemacht. Du wolltest es anmachen und naja. Ja.
Ja, das Ding ist, dass man dieses An-Aus-Ding natürlich nicht so gut mit dem Medium-Podcast machen kann. Ne?
Gar nicht. Also,
wenn ich jetzt ausmache und dann auf einmal sind unsere Stimmen weg.
Ja.
Und völlig normal weiterreden, hat auch keiner verstanden, was für eine Anspielung das gewesen sein könnte.
Ja, ist richtig.
Aber ich werde es mal probieren. Vielleicht kann man das ja verstehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist richtig scheiße gewesen.
Kann man nichts draus mitmachen, ja.
Naja.
Genau, also das sind allein schon irgendwie 5 krasse Themen, die wir dann zu Danhausen aufs Tableau bringen können. aber das andere funzt auch. Also es ist dann doch echt ein bisschen was passiert. Wir hatten halt erst überlegt, heute einen AW-Preview-Podcast zu machen.
Sag das doch nicht, Mario beißt sich den Arsch, wenn er das hört.
Transparenz.
Ja, okay.
Transparenz.
Das lag dir schon immer sehr am Herzen.
Ja. Okay. Aber dann ist irgendwie doch so viel passiert. Irgendwelche Titelwechsel und Splits und krasse Promos und Usos und Alter.
Ja.
Da müssen wir nochmal in Raw und SmackDown rein, glaube ich.
Ja, schon. Und gleichzeitig lohnt es sich, glaube ich, über AEW zu sprechen, auch so mit Revolution im Rücken ein bisschen mehr. Mhm. So, weil dann müssen wir nicht so mit Halbwissen herumfabulieren, sondern können wirklich konkret auf eine Show gucken. Aber das ist dann Thema für nächste Woche.
Ja.
So, okay, ja. Was brennt dir denn am meisten unter den Nägeln? Ey, apropos unter den Nägeln brennen, ne? Ich habe mir wie so ein Dummkopf meinen halben Zehennagel hier abgerissen.
Nein.
Gestern. Ja, das ist richtig scheiße. Ich habe wollte so ein Kind zeigen, wie man Technical Stand-Up macht. Und bin dann mit meiner Hacke an meinem großen Zehennagel hängen geblieben und habe den so richtig geil umgeklappt.
Was?
Und so zur Hälfte aufgerissen.
Das ist ja
extrem unangenehm. Das ist extrem unangenehm. Das nur so, falls ich zwischendurch über meinen Fuß jammere, das ist der Grund.
Wirklich abartige Vorstellung.
Ja, Bock gar nicht. Naja.
Oh Gott, ey. Ja, ich hoffe, das Kind hat was gelernt.
Ja, das ja.
Nämlich, wie man sich nicht den Zehennagel umklappt.
Das auch, und es ist beim nächsten Mal tatsächlich technisch korrekt aufgestanden.
Okay. Geil, okay. Wow. Mal gespannt, ob das technisch korrekte Aufstehen im Jujutsu sich so ein bisschen mit dem korrekten Aufstehen im Krav Maga ähnelt.
Ich konnte mir schon vorstellen, dass es relativ ähnlich ist.
Wahrscheinlich, ne?
Also das ist schon ein relativ defensives Verteidigungshaltungsding.
Nichts im Krav Maga ist defensiv.
Ich habe nur darauf gewartet, dass du das sagen würdest. Kannst du aufstehen, ohne in die Eier zu treten?
Nein, ja, gar okay. Nicht mehr, generell nicht. So. Also das ist wirklich
generell nicht. Ich lieb's.
Es ist
herrlich. Stell dir mal vor, es wäre so.
Ja, alle, keine Ahnung, Menschen, die mit mir in einem Bett schlafen, müssen halt wirklich dringend vor mir aufstehen.
Oder Tiefschutz tragen. Die müssen nach dir aufstehen eigentlich. Du kannst nicht aufstehen, ohne den in die Eier zu treten. Ach so, oder greifst du nur bereits am Boden liegen da
an? Ich greife alle an. Die liegen, ob die stehen.
Alle.
Ja. So, deswegen.
Herrlich.
Ja.
Ja, ach Gott, das nervt, Alter. Ich muss meinen Fuß wieder strecken.
Ist der große Zeh, oder?
Ja, klar.
Ja, scheiße.
Das ist echt scheiße. Ja. Nicht gut. Naja.
So, genau, was brennt mir unter den Zehennägeln?
Daher kamen wir drauf, ne? Als ich das fragte, ich weiß es nicht.
Ja,
aber naja.
Genau, deswegen laberst du das. Mein persönliches Highlight aus den letzten 2 Wochen WWE abseits von Danhausen. Ist die samoanische Scheiße.
Die samoanische Scheiße.
Ich liebe den samoanischen Shit, das sage ich seit 7,5 Jahren. Alles, was samoanisch abgeht bei WWE und Wrestling generell, ist mein Ding. So, und jetzt habe ich hier wieder so ein bisschen samoanischen Family Flair. Ich sitze wirklich auf der vordersten Kante meines Stuhls so und genieße das. Und jetzt waren die Usos am Start noch mit CM Punk. So, ich mag es immer, wenn dieser CM Punk aufs Maul kriegt, verbal und physisch. über die Reigns-Promo letzte Woche haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen in diesem Podcast,
nein.
Weil du nach London musstest, du Pissbirne.
Wir haben, glaube ich, zuletzt Elimination Chamber besprochen. Das dürfte es gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Deswegen, also da war noch ein bisschen Promo-Shit drin, so.
Ja.
Zweimal CM Punk gegen, Old Bloodline, so.
Ja.
Sollen wir da rein?
Du, mach. Los geht's.
Geil. Ja, CM Punk ist ein Pisser, ey.
Roman Reigns ist auch ein Pisser.
Auch ein Pisser.
Ja, es ist wirklich Battle of the Pissers. Es ist wirklich absurd. Meine ganz kurze, erstmal so steile These als Kurzreview vorangestellt.
Ja.
Ich finde es wirklich himmelhoch jauchzend ulkig, wie da so zwei Typen sind, die basically sich selbst jeweils als der absolute Shit so inszenieren. Und das, was bei mir ankommt, ist, ihr seid beide solche Paddy-Pisser. Es ist unfassbar, was für kleinliche Vince-Ego-Schweine ihr seid. Absurd ist es so. Und Leute jubeln denen zu. Ich finde das herrlich. Es amüsiert mich.
Leute lieben die.
Ja.
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 Ja. Ja.
Also, einer kleinlicher als der andere. So. Beide auch verbal ungeschickt, auf so eine drollige Art. Herrlich. Macht Spaß.
Ja. Bei solchen Sachen kommt es ja dann immer darauf an, was du persönlich dann so beschissener findest. So,
na klar.
Ne? Ich will jetzt nicht sagen, was dich triggert, aber was dich halt irgendwie so ein bisschen aus der Reserve lockt, emotional oder so. Ne?
Ja.
Also bei mir ist es halt so, dass die kleinen Ego-Sachen von CM Punk mich noch ein bisschen mehr nerven als die von Roman Reigns.
Witzig.
Ich finde Roman Reigns halt immer noch ein bisschen. Ah, nee, ich finde das Wort nicht nahbarer, nicht mehr mit identifizieren auch nicht. Ich komme mit Reigns irgendwie besser klar, einfach gerade.
Du findest Punk halt beschissener von beiden. Sei doch mal ehrlich jetzt.
Ja, aber ich brech das jetzt, das definitiv 2026, aber ich brech das jetzt gerade wirklich runter auf diese Fehde.
Ja, okay.
So, weil das ist mir wichtig, dass ich das ein bisschen isoliere von dem Punk und Reigns Charakteren, so, die es halt abseits dieser Fehde gibt, so. Und Punk ist halt wirklich diese, jetzt hat Punk ja wirklich diesen Charakterzug gezeigt, dass er halt irgendwie über die Stränge schlägt und nicht genug Eier in der Hose hat, um sich zu entschuldigen. So. Und das kann ich nicht ab. So. Für ein Face, Mann. Für ein Babyface kann ich das nicht ab.
Ja. Ja, und gleichzeitig gilt für Roman ja dasselbe, ne? Also hat Punk ja gesagt. Witzigerweise aber in Abwesenheit von Roman, das ist nochmal so ein Ding. Aber er hat natürlich, also, und das Witzige ist wirklich so, Punk hat in, also ich check voll, wo du herkommst, aber Punk hat in den Dingen, die er sagt, schon einen Punkt. So. Ist schon richtig zu sagen, Roman hat sich für all das auch nicht entschuldigt und das ging euch persönlich an, liebe Usos. So, der hat euch scheiße behandelt und ihr verlangt von ihm irgendwie gar nichts. So, aber wenn ich was sage, dann ist wieder doof. Aber auf einer anderen Seite ist er natürlich ein Außenseiter und die sind Familie. Und er soll sich bitteschön nicht auf die Stufe von Familie heben, wenn es darum geht, ne? Streit auszutragen. Will sagen, das sind halt einfach so Gemengelagen. Die sind schon cool und spannend und vor allem, ich mag gerade tatsächlich in dem, was da passiert. Und es wird viel geredet von Leuten so. Also Roman labert viel, wenn er dann mal da ist. Jetzt nicht außerordentlich lang oder so, es sind keine riesen langen Segmente, aber ne, die haben ja was zu sagen und einen Standpunkt zu vertreten so.
Ja.
Und dann labert Punk natürlich viel und kommt auch zur Arbeit, wenn Roman nicht da ist, damit er scheiße über ihn labern kann. Ist ja auch so ein Ding. Dann kommen die Usos noch und wollen auch labern. Aber wie so oft, gerade bei Dingen, die Roman Reigns betreffen, sind die Dinge, die nicht gesagt werden, die viel interessanteren.
Findest du?
Schon. Finde ich schon. Also ich finde schon, dass hier nicht gesagt wurde, so, ey, hier geht's um Familie, miss mal nicht mit zweierlei Maß. Dass das nicht einfach ausgesprochen wurde und Punk mal verständlich gemacht wurde, das finde ich schon interessant. So, weil wenn man das außen vor lässt, dann hat Punk halt einen Punkt. Also für mich ist es schon interessant, dass die Usos für mich persönlich die Gelegenheit haben ziehen lassen, wirklich klipp und klar die Oberhand zu haben in der Nummer. So, weil am Ende steht für mich da so ein bisschen Wahrheit gegen Wahrheit und Wahrnehmung gegen Wahrnehmung.
Oh, für mich hatten die Usos die Oberhand.
Ja, guck mal, für mich nicht. Das ist witzig.
So, es ist, also man, ich glaube, auch so ein CM Punk muss verstehen, wie samoanische Familie funktioniert. Vor allem, wenn er sagt, dass er quasi mit dieser Familie super verbändelt ist, schon seit seinen Indie-Tagen und so. Der muss eigentlich verstehen, was Familie ist. Ich verstehe, was samoanische Familie ist. Das ist eigentlich das Krasseste. Das hat uns The Rock noch in dem WrestleMania-Aufbau vor 2 Jahren mit Cody Rhodes halt wirklich gezeigt, was das ist. So, ne? Dieser Moment in der Pressekonferenz vor WrestleMania, wo er Cody geschlagen hat, weil der einfach nur den Vater von The Rock erwähnt hat, sogar lobend, positiv so. Man redet nicht irgendwie oder man instrumentalisiert nicht irgendwie die Familie der Samoaner, der Anoa'i-Familie so. Und das muss Punk wissen. So, deswegen ist das schon ein Ding, wo ich sagen könnte, sehr ungeschickt, Punk. Und ich glaube, das haben die Usos auf jeden Fall sehr gut rausgestellt dann und versucht irgendwie Punk zu erklären, ob das versteht, ist eine andere Sache. Dass er Punkt hat, ist klar, ne? Ey, Mann, ich meine, das ist hier eine Main Event Fehde, ne?
Ja, ja.
Natürlich haben die, ich wollte gerade schon sagen, die Heels. Weil Punk und Reigns sind halt für mich gerade irgendwo so auf dem
Spektrum.
Ja, definitiv. Diese Leute haben natürlich alle inhaltliche Punkte, die labern nicht einfach Bullshit, das sind keine desillusionierten Flitschen, so, ne?
Ja.
Deswegen, klar, also da machen wir uns nichts vor. Aber, also, so, ich fange erstmal woanders an. Mich haben diese Segmente emotionalisiert. So, das, und das ist gut, das ist wichtig im Wrestling. Das ist die Essenz für einen WrestleMania-Aufbau. Mhm. So, ne? Und ich habe das Gefühl, dass hier was vorbereitet wird und dass hier halt wirklich was über Wochen bis Mania, es ist ja noch ein Stück bis Mania,
ja,
mit Grips gezeigt wird und erzählt wird. So. Und es hat diesen einen, es hat dieses eine Ziel erreicht, nämlich, dass ich Bock habe zu erleben, was nächste Woche passiert. So.
Ja.
Das ist bei episodischem Shit so halt das Wichtigste. Und das haben sie geschafft. Ich bin emotionalisiert. Ich habe, ich liebe das, wenn mehrere Personen noch mit reingezogen werden in diese Dinge, auf gute Art und Weise, wie jetzt die Usos. Mhm. So, ich habe über die Usos was erfahren. Mhm. Ich habe die so gut gesehen, wie seit Monaten nicht.
Ja,
so, also jeden für sich stehend, aber auch zusammen.
Ja, das sehe ich auch so. Ja.
Ich wusste nicht, wer dieser Big Jim-Charakter ist. Hm. Ich weiß nicht, wer das ist. So, bis Montag. Hm. Da wusste ich, wer das ist. Wenn das Big Jim ist, so, nehme ich. Der ist halt der im Prinzip Good Cop, der aber irgendwie eine richtig krasse Aura hat. So, wenn ihm was ernst ist, so, ne?
Schön rausgestellt, mag ich sehr.
Finde ich wichtig, Mann, weil der Fokus lag halt auf Jay, ne? Immer. Jay Uso hat die letzten zwei Jahre den Fokus abbekommen. Und mittlerweile frage ich mich so rückblickend, haben die den falschen Uso gepusht? Singles-mäßig so? Jay hat auch sein Bestes wieder rausgeholt, wenn er dieser Hund ist. Mhm. So, ne? Mhm. Also unfassbar gut die Usos wieder aufs Tableau geholt für mich. Und Punk hat das Maul gekriegt, auch immer gut.
Ja, check ich. Verstehe ich. Ich habe auch dieses Gefühl, dass da etwas schwelt. So. Also, was ich gerade so lapidar abgetan habe, als, naja, dann kommt Punk halt auch zur Arbeit, wenn er weiß, Roman ist nicht da, damit er das Maul aufreißen kann. So, das hat ja auch sein Positives, nämlich genau das. Ne? Roman ist halt weiterhin, mindestens in Anwesenheit seiner Cousins, hat immer noch eine Präsenz, auch wenn er nicht da ist. So.
Ja.
Und und Punk muss nicht eine Woche warten, um Contra zu bekommen, sondern er kriegt im Zweifelsfall noch in derselben Show Contra, wenn halt jemand anders da ist.
Ja.
So. Das ist schon ganz interessant. Und vor allem ist in dem Kontext auch interessant, dass Roman halt bei seiner Promo von einer Woche halt im Plural gesprochen hat, aber komplett offen blieb, wer denn dieses Plural ist, wenn er sagt, we, ne? So, wir haben dich zurückgeholt, und so. Hm. So, der spricht ja wirklich so aus der Perspektive, ja, man, also, der Company, so, der Mächtigen, die das dort so, die dort schalten und walten, so, wer ist denn we? Wer ist das alles? So, also, die Usos haben für mich schon gezeigt, dass sie zu diesem We gehören, so. Mhm. Das finde ich schon, ist eine Veränderung zu früher, wo ich halt gesagt hätte, wenn, also, weißt du, der Heel Tribal Chief auf seinem Championship Run, der hätte, glaube ich, nicht von wir gesprochen und die Usos mitgemeint. Mhm. So, sondern er war der, so.
Vielleicht noch The Rock.
Genau. Aber er hätte nicht die Usos mitgemeint. Nee. Das ist, was ich sagen will. So. Aber wenn er jetzt wir sagt und die Usos stehen für ihn ein, dann ist es aus meiner Perspektive, so wie ich das im Moment beobachte, nicht so wie Punk das sieht. Da kommen seine Schoßhündchen raus und kläffen Young halt.
Boys, hat er gesagt.
Genau, ne? So. Und kläffen da jetzt und machen seine Drecksarbeit für ihn. Das ist es halt nicht. In meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich, die stehen für ihren Onkel ein.
Klar. Haben sie auch so gesagt.
Genau, völlig fernab von der Frage, Roman oder nicht. Niemand schickt da irgendwen. Haben sie auch genauso gesagt. Und diese Selbstverständlichkeit, die gibt mir schon so ein bisschen das Gefühl von, wir sehen hier vielleicht so einen Augenblick von, wo sich diese Augenhöhe, die bisher halt immer in so Handschlägen von Roman in Richtung zum Beispiel Jay sichtbar wurde, so langsam wirklich auch einstellt auf der Handlungsebene. So, wo die halt einfach in der Familie dann so ein bisschen mehr auf einer Ebene inzwischen sind. So. Ich bin total interessiert daran zu sehen, was denn passiert, wenn die zusammen halt im Prinzip dann mal für etwas einstehen. So. Was dann passiert, ob es wirklich Punk gegen die ganze Anoa'i-Familie wird, so, ne? Ob er die wirklich alle gegen sich aufbringt? Keine Ahnung. Ich finde es wirklich total interessant, was das dann auf der Ebene abseits der Fehde einfach noch so erzählt über diese Leute.
Absolut. Das ist immer das Interessante daran. Das hat auch The Bloodline groß gemacht, unter anderem.
Voll.
So, die Beziehung zwischen den Leuten und dann zu sehen, was das macht mit den Feinden, so, ne, in den Fäden. Ich hätte mega Bock, wenn The Rock einfach so casual rauskommt und mal irgendwann gegen Punk steht noch so. Trinity noch, Nia Jax, Lance Anoa'i.
Lance hat er wenigstens erwähnt.
Ja, ja, das musste letztes Jahr gehen. Der war bei NXT, der war im WWE-Programm auch drin. Mhm. Schade. Ja.
Du hast mich noch auf eine Sache gebracht.
Ja.
Also pass auf, ich habe, als ich vorhin so nebenher sagte, so beide leisten sich so verbale Ungeschicklichkeiten. Ich finde, die eklatanteste hat sich schon Punk erlaubt. Und die liegt halt in dieser Familiennummer. Also ich persönlich, ne, wenn man jetzt so bei diesem Ding ist, muss sich Punk für den Satz entschuldigen oder nicht entschuldigen. So. Hm. Ich bin so, ich check, dass der Spruch derbe ist, so, aber er hat nicht gesagt, dein Vater ist Kacke oder sonst irgendetwas. Er hat einfach nur gesagt, ich begrabe dich neben deinem Vater. Das Grenzüberschreitende daran ist halt im Prinzip einfach so den Namen des Vaters reinzuziehen und natürlich das Trauma zu erwecken, so du hast deinen Vater verloren. Right? So.
By the way, erst echt ein paar Monate her, ne?
I know.
Ja, ja.
Das ist schon grenzüberschreitend, aber ja. Es ist. Ich finde jetzt nicht, dass man deswegen jemanden konfrontieren muss, jetzt erstmal das in einem luftleeren Raum und sagen muss, ey, dafür musst du dich unbedingt entschuldigen, das ist vor allem für meinen Vater sozusagen, weißt du? Du hast über ihn technisch nichts Schlechtes gesagt, du hast mich mit meinem Trauma konfrontiert, das ist scheiße, okay, das ist gut. So, entschuldige dich dafür, aber ich finde die Art, wie die Usos ihn konfrontieren, schon weird. So, erstmal ganz auf dem weißen Papier. So. Aber du bringst mich auf etwas, das habe ich vorher tatsächlich nicht bedacht. Nämlich, Punk setzt sich dann ja selbst in die Nesseln. Wenn es so ist, wie du sagst. So,
macht er seine ganze Karriere schon, ja.
Eben. Und deswegen passt es ja ins Muster so wunderbar. Und ich habe das in diesem Aspekt noch gar nicht gesehen. Ich habe das an einer anderen Stelle gesehen, die sage ich gleich. Aber wenn es wirklich so ist, dass man das halt einfach wissen sollte, ja, in der Kultur dieser Familie, dass das halt einfach etwas ist, das lässt man nicht so durchgehen. Das ist schon eine Respektlosigkeit und Grenzüberschreitung gegenüber halt der verstorbenen Person, den Toten Ahnen. Man lässt sie einfach beiseite. Man spricht nicht darüber so. Es ist, ne? Dann muss, und das hast du ja gerade eben gesagt, so. Deswegen will ich das herausheben. Dann muss Punk das eigentlich wissen, wenn er eben schon danach ja erst ohne Not behauptet, voll close mit denen zu sein.
Voll.
Und während Punk dann, und hier kommt mein Punkt, den ich beobachtet habe, während Punk dann halt etwas erzählt über seinen Respekt für deren Familie und so, ne? Und ich habe von allen von denen total Respekt, außer vor diesem ein Son of a Bitch. Boom, er sagt Son of a Bitch und beleidigt seine Mutter. Ja. So, weißt du?
Ja.
Indem er natürlich ist eine Floskel, ja, dieser Begriff, aber es ist wirklich dieser eine ungeschickteste Stück Wortschatz, den du da nehmen kannst. So.
Ja.
Und das passt halt total ins Bild. Ja. Dass dieser Typ Punk, den alle dafür respektieren, dass er seine Klappe aufmacht so und dass er sein Mann steht, im Zweifelsfall dabei halt Grenzen überschreitet und es nicht merkt, dass die Klappe aufreißen halt auch ein Problem sein kann und dafür jetzt die Quittung bekommt. So.
Ja.
Das finde ich total interessant, weil wie gesagt, ich habe jetzt deine Erläuterung gebraucht, um das in einem weiteren Aspekt zu merken. Wie viele gehen mir möglicherweise noch durch die Lappen? So, weißt du? Wie viele kommen dann noch an so Elefant im Porzellanladen Momenten? So.
Und da ist dann natürlich aber auch die Frage, die man sich stellen muss bei jemandem wie CM Punk. Wie viel Elefant im Porzellanladen ist denn das? Oder ist das vielleicht ein Jaguar im Porzellanladen,
ja,
der ein bisschen geschickter durchgeht und nichts umwirft, sondern das bewusst macht?
Ja.
Also
der so mit seinen Pfoten etwas umwirft, meinst du?
Ja. Ja. Tatzen, oder?
Ja.
Katzen, Tatzen, Hundepfoten. Ja. Also, weil der ist ja schon dafür bekannt, dass er natürlich auch ein Hitzkopf ist, ja, aber vor allem irgendwie, dass er weiß, was er sagt und dass er mit seinen Worten halt wirklich Dinge bewegt. So, ich weiß nicht, also wie, ne? Also jetzt wirklich mal K-Fape, der Typ Punk, ob der da nicht doch irgendwie einfach ein bisschen necken will. So, ich glaube, Punk ist halt wirklich ein Hurensohn, so und will dann auch einfach den Leuten das zeigen so und auch den Usos. Der mag das nicht, wenn da so ein Jay angekläfft kommt. So, der findet die okay, so die beiden, aber der will dann auch nicht, dass der da von diesen zwei Typen konfrontiert wird auf diese Art. So, das ist überhaupt nicht die Comfortzone von CM Punk. Hm. Und wenn CM Punk nicht in der Comfortzone ist, dann ist er jetzt nicht der Typ, der dann irgendwie zurück rudert oder so, der ist dann eher so, dann geht er auf volle Konfrontation und das hat er hier gemacht. So, ne? Und deswegen unterstelle ich ihm da wirklich ein bewusstes Porzellan umwerfen. Aber who knows? Das wird noch ganz interessant, auf jeden Fall.
Ja, ja, total. Das ist halt das Ding. Also, wir wissen es halt einfach nicht, ob das Absicht ist oder halt eine inszenierte sprachliche Ungeschicklichkeit. Ne? So, in all dem, was wir so die letzten Monate seit der Rückkehr von CM Punk in ihm gesehen haben, unterstellen wir beide ihm ja durchaus, dass er halt ein manipulativer Bastard ist und all diese Dinge halt einfach und all diese Knöpfchen drückt, weil er weiß, dass es funktioniert, sie zu drücken. So, ne?
Yep.
Und die Frage stellt sich halt auch an dieser Stelle, inwieweit ist das Aufbringen und das Wütendmachen hier einfach Teil der Methode? Also ich meine, Punk hat es ja in seiner Konfrontation mit Roman Reigns ja auch gesagt, so okay, cool, ich bin in deinem Kopf, ist doch schön.
Stimmt, hat er da vorne auch gesagt, ja. Du, ich glaube, das ist Kalkül. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen auf eine Art, dass Punk vielleicht auch nicht so wahnsinnig interessiert daran ist, mit der Crowd cool zu sein, weil die Crowd in Seattle waren sie, glaube ich, oder? Seattlehausen, ja.
Ja.
Hat halt zwischenzeitlich gerufen, say you're sorry.
Ja, ist richtig.
So, ne? Ja. Also selbst die Crowd hat gesagt so, ey Mann, Punk, komm, mach's doch so. Und dann hat Punk irgendwie die Hände geschüttelt, der Usos, um dann halt wirklich zu sagen, I'm sorry for that. Und dann, keine Ahnung, dass Roman eine Fotze ist. So.
Und sich nie entschuldigt hat. Das ist ja das Witzige. Er hat den Vorwurf, der ihm entgegengebracht wird. Das finde ich wichtig.
Ja.
Punk hat den Vorwurf genommen, den die Usos ihm entgegenbringen und den Roman übergestülpt. Er hat einfach die Verantwortung weitergeschoben und gesagt, so, aber er hat auch Scheiße gebaut. Das ist literally, zwei Leute schmeißen was runter und du sagst so, ey, warum guckst du mich an? Er hat das auch gemacht. Ne? Das ist richtig sich rauswieseln.
Es ist eine Diskussionsverschiebung so, ne?
Ja.
Das ist Punk ist die CDU. So.
Ja.
Ja.
Christlich-monarchistisches Punk.
Christliche Mitte-Punk. Ja, genau. Aber was ich sagen wollte, als Punk halt eben sich dann nicht richtig entschuldigt hat und das klar wurde, dann war das Publikum so richtig so, man hat so ein Deflate-Sound gehört, weißt du, so. Das Publikum war so richtig, oh nein, ach Punk, Mann, ey, mein Gott, so.
Unverbesserlicher.
Sag doch einfach, ist okay und dann geht er auseinander und so, ne, also ich weiß nicht, inwieweit. Oder ich frag dich einfach mal, was ist denn das Endgame? Also wo soll es denn hingehen? Was soll denn bei Mania passieren? Willst du da eine Crowd haben als WWE, die dann irgendwie OTC, CM Punk ruft? Oder willst du da irgendwie einen Heel Punk oder einen Heel Reigns haben?
Ich weiß es nicht.
Was ist das Ziel?
Ich weiß es nicht. Und ich finde genau das aber gerade ganz schön.
Choose your adventure.
Weil, beide Wege sind ja offen auf eine gewisse Art. So. Mhm. Im Moment würde ich das, wenn man unbedingt dahin will, so, dann würde ich das Hilometer bei Punk ein bisschen höher ausschlagen lassen.
Ja.
So.
Macht man auch gerade aktuell.
Richtig, genau. Aber gleichzeitig, so, wenn du eine Woche zurückspringst, bis zu diesem Spruch mit dem Vater, so, hätte ich halt gesagt, das Hilometer schlägt bei Roman halt ein bisschen höher an und auch die Nervosität, so, und auch die Ungeschicktheit, weil Roman in dieser Konfrontation mit CM Punk halt schon ein bisschen so angefasst wirkte, weniger souverän wirkte. Punk kläfft halt drauf los. So, der war in seiner Zone und Roman war dann halt schon in diesem, dann guckt er erst so Stein an, dann sammelt er sich kurz und dann holt er wieder kurz den Lockeren raus und du merkst so richtig diesen Code-Switch von so, das hier ist gerade meine ehrliche Reaktion, ich bin super gepisst von der Scheiße, die du laberst, du hässlicher Bastard, ich hasse dich und alles, wofür du stehst, so. Aber ich werde dir sehr freundlich antworten, denn ich bin professionell und der Sache überlegen. Weißt du, so wie, wie so eine Maske sich überzieht. So.
Die hatte Reigns ja zu seinen besten Bloodline-Zeiten schon.
Eben. Ja. Das ist natürlich in der totalen Kontinuität so. Und das war ja auch seine Schwachstelle am Ende. Das ist halt ein impulsiver Paddy-Ficker. So. Ja. Das ist halt einfach so.
Gespickt von Unsicherheiten, so, ne? Die er halt überspielt.
Und es ist halt funny, dass diese ganze Promo damit begann, dass Roman halt sagte, dass Punk ja ein bisschen empfindlich ist. Ne, hab ich dich mit etwas verletzt, was ich gesagt habe. So, wenn Roman einfach der empfindlichste Dude ist, so, ja, wenn es genau darum geht, so, da wäre alles respektlos gefühlt. Also das ist schon.
Was sind denn das für Topfaces?
Das ist schon funny. So, das sind beides schon echt streitbare Figuren. Nicht nur mit Ecken und Kanten, sondern einfach wirklich jetzt mal ganz ehrlich mit. Sagen wir, wie es ist, so schon toxischen Persönlichkeiten. So.
Genau, das ist einfach so.
Das
sind keine einfachen Schwächen,
Nein.
die ein guter Face, by the way, meiner Meinung nach haben muss.
Auf jeden Fall.
So, ein Face braucht Schwächen.
Ja.
Aber das sind wirklich, ja, was hast du gesagt, toxische?
Das sind toxische ja. Persönlichkeiten.
Ja.
So. Die haben Persönlichkeitszüge jeweils an sich, die ziehen andere Leute um sie herum runter.
Ja.
So, das ist
stimmt,
so.
Stimmt.
Das ist bei beiden gut verbrieft.
Ja,
so, ne? Also, so. Und auch wirklich über Jahre und Jahrzehnte zurückreichend, jeweils, bei beiden. So.
Ja.
Und dann stehen die sich da gegenüber und wollen sich halt erzählen, wer von beiden jetzt irgendwie. Eigentlich wollen sie sich darüber erzählen, wer von beiden geiler ist, aber in Wirklichkeit versuchen sie sich auch eigentlich jeweils zu sagen, wer von beiden der größere Wichser ist, so. Und das finde ich für zwei Top-Faces der Company eine wirklich interessante Ausgangslage.
Ja, ja, ist so. Ist es.
Weil das sind, du hast es völlig richtig gesagt, das sind nicht nur Ecken und Kanten, das ist mehr. Da werden Persönlichkeitszüge herausgearbeitet, die sind nicht cool. So. Das ist nicht cool einfach.
Ja.
So.
Scheiße.
Aber ja, was ist das Endgame? Keine Ahnung, so. Also ich finde es erstmal einfach nur interessant, muss ich sagen. Es catcht mich. So, ich weiß nicht, was als nächstes passieren soll, und das ist ja gut.
Vielleicht warten sie ja sogar selbst damit ab und beobachten so ein bisschen.
Ja, denkbar.
So.
Denkbar.
Ja. Gefährliches Spiel auf jeden Fall, auf eine gewisse Art.
So, unbedingt. Ich weiß,
du kannst überall hingehen, du kannst es einfach so lassen und dann suchen sich die Leute halt ihren Favoriten so aus. Du kannst aber auch mit Leichtigkeit ein bisschen da übersteuern oder ein bisschen da und dann hast du da ein klares Face-Heal-Gemenge.
Ja.
Kannst du auch machen innerhalb von 2 Wochen.
Voll.
So, ne?
Ja, es geht schnell.
Bei beiden halt easy, so.
Ja. Im Moment ist, wie gesagt, im Moment ist Punk auf der Heal-Überholspur, wenn man das machen will.
Na klar,
dann geht das super schnell.
Ey, wenn du da noch ein weiteres Top-Face mit Jey Uso halt gegenstellst, so, ne, und Jimmy auch, so, dann hast du da 2 wirklich klare Faces und diesen super beliebten Typen Roman Reigns gegen diesen Punk stehen und das macht Punk schon auf eine gewisse Art naturgemäß zu einem Heel schon fast in der Mechanik von Wrestling, so. Müssen wir mal gucken, die Beliebtheit ist noch da.
Voll.
Keine Ahnung, was macht Roman jetzt? Ich bin gespannt, das ist geil. Ich hoffe, er labert nicht nur von Larry.
Ja.
Ich werde dich neben Larry begraben.
Ey, ich find wirklich die Art, wie Punk antwortet und den Usos geantwortet hat, total interessant. Dass da auch Cody dann noch so rausgeholt hat. Einfach so random, also jemand weiteres, Unbeteiligtes mit reinziehen. So. Genauso wie er dann ja eben auf die Respektlosigkeit gegenüber Seeker dann Affa mit reingezogen hat. So. Weißt du, Punk schmeißt halt einfach so mit Leuten um sich herum im Zweifelsfall.
Rücksichtslos.
Ja, genau, und zieht die halt einfach so mit rein in die Nummer, ohne dass man weiß, wie die eigentlich dazu stehen, so.
Mhm.
Ne? Und sammelt Mitleid, in Anführungsstrichen, über andere oder halt auch Credentials, ne? So, das ist schon sehr interessant. Am Ende steht er da halt einfach alleine. Und im Zweifelsfall kommt jede Woche jemand anders aus der Familie vorbei und liest ihm die Leviten und er steht halt einfach da alleine.
Und er hat Reigns vorgeworfen, dass Reigns alleine steht.
Ja, es ist schon funny, ne?
Also, aber wenn es zur Familie kommt, steht er halt nicht alleine, so. Ja.
Und das ist das Witzige daran. Ich glaube, das, was zwischen Stephanie Vaquer und Liv Morgan läuft, so was Stephanie sagte in diesem Einspieler jetzt so, ich sehe mehr in dir als du vielleicht in dir. Ich glaube, das gilt für die beiden einfach auch. So, Roman und CM Punk würden sich das natürlich niemals eingestehen, aber die sind in gewissen Aspekten und in gewissen unter natürlich ganz anderen Vorzeichen, weil sie beide eine andere Legacy haben, sich halt echt nicht sonderlich unähnlich, was halt ihre Charakterzüge angeht und auch ihre Coping-Mechanismen so.
Mhm.
Ne? Roman hat das andere Leute reinziehen halt sehr aktiv gemacht und die seine Kämpfe kämpfen lassen, so mit absolut autoritären Mitteln und einer unglaublichen Gefühlskälte in seiner Hochphase als Tribal Chief, so.
Mhm.
Punk macht das halt, während er labert einfach. Der ballert mit einer Schrotflinte drauf und Kollateralschäden sind Kollateralschäden, ob er mit denen befreundet ist oder nicht, so.
Ja.
Das ist schon funny, so. Das sind schon einfach richtige Ego-Schweine, Alter.
Deswegen ist da ja so ein Feuer drin. So. Ich mag's. Also wie gesagt, es emotionalisiert mich. Und das sind so diese, das sind diese Fäden, die WrestleMania dann auch braucht irgendwie. Wir reden auch heute noch über Cody Rhodes und so, auf der anderen Seite, wo dieser Aufbau in der Form gerade nicht so gegeben ist irgendwie, was das Mania-Match angeht. Und ja, ich brauche diesen Aufbau für Mania. So. Es ist, wenn du Emotionen drin hast, und die habe ich, weil beide Typen mich interessieren, so, dann ist das die halbe Miete. Das ist viel wichtiger, als dass die beiden jetzt ein sogenanntes Five-Star-Match oder so raushauen. Das werden die nicht tun, by the way.
Nein, so, ne? Definitiv nicht.
Aber ich hab lieber einen geilen Aufbau mit einer geilen Emotionalisierung da drin, und einem Interesse so, als halt ein wirklich völlig krankes, heftiges Match. So, dafür gucke ich halt irgendwie, keine Ahnung, Revolution jetzt.
Ja.
Am Wochenende so, ne?
Ja.
WrestleMania, WWE, die müssen mir sowas hier bauen. So. Ja, wovon es leider ein bisschen wenig gibt aktuell.
Aber und Stand jetzt bin ich, und ich unterschreibe das total, ich habe keine Erwartungen, was die Matchqualität angeht in Sachen Wrestling, so, also in Sachen Moves oder was auch immer. Ich erwarte überhaupt nicht von Roman Reigns und CM Punk ein spannendes Match zu sehen im Sinne von Wrestling-Ästhetik. Aber so wie das jetzt halt sich anschickt zu laufen, erwarte ich von den beiden halt, dass das ein Match wird, bei dem ich mitgerissen werde und,
ja,
und das spannend wird, das emotional geladen ist und mich emotional mitreißt. Weil, also Stand jetzt, ein paar Wochen vorher, habe ich schon das Gefühl, hier kann alles Mögliche passieren. So. Mhm. Das ist schon was. Das ist schon was.
Super wichtig. Ist wie bei Danhausen. Es kann alles passieren. Es ist
das,
so.
Das ist der beste Vergleich, Niklas.
Ja, das sind diese Spannungspisser.
Ja.
Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Es ist so geil, zwei Bier hier zu haben. Du musst halt einfach nicht aufstehen und hast das zweite da, wenn das erste leer ist.
Es ist verrückt. Der einzige Nachteil ist, dass es etwas schneller, etwas näher dran schon an Zimmertemperatur sein könnte.
Ja, was sind die kleinen 033 Pülleken? Davon haue ich das erste innerhalb von 2 Minuten weg, so, und dann ist das zweite noch genauso kalt.
Das ist richtig und das ist passiert.
So.
Ja, stark.
Ja.
Haben wir das? Ich guck gerade kurz, ob irgendwas unerwähnt geblieben ist. Nee, eigentlich nicht.
Ich habe hier noch stehen, entschuldigen braucht Charakterstärke.
Das ist absolut richtig. Ja.
Ist ja echt so, ne? Ist, glaube ich, eine der höchsten, psychologisch anspruchsvollsten Dinge, sich aufrichtig zu entschuldigen.
Ja.
So, das ist ohne Scheiß. Punk kriegt's nicht hin.
Ja.
Top 7 der Leute, die eine gute Entschuldigung hinkriegen würden.
Was zur Hölle? Sami Zayn entschuldigt sich gerade für alle, immer.
Boah, Sami
Zayn. Alle, für alle mit.
Über Sami Zayn müssen wir beide, glaube ich, so mal so in 2-3 Wochen drüber reden, so, was bis dahin mit ihm passiert ist.
Ich finde es hochspannend.
Schon interessiert.
Ja.
Kann überall hingehen.
Ja, voll, voll. Definitiv.
Ja. Zaynhausen, Alter, Tag-Team, Sami Zayn und Danhausen. Es kann alles sein. Ja.
Ich denke gerade bei dieser Frage von Charakterstärke und Entschuldigung darüber nach, ob was CM Punk davon, also was ihn so hart davon abhält, ne? So, also weil es ist es ist schon wild, wie er nichts verlieren würde, wenn er es täte, gefühlt. Und Gegenteil. Er aber einfach nur auf diesem Standpunkt beharrt,
ja,
weil er sich halt auf den gesetzt hat.
Das so. Gegenteil ist der Fall. Er würde gewinnen. Er würde gewinnen. Das ist auch, da sieht man, ist überall immer der Fall. Ey, meistens kommt man viel besser mit einer ernst gemeinten Entschuldigung raus. Dann kann man die Sache nochmal richtig stellen. Entschuldige dich, dann hören dir die Leute auch für deine Perspektive zu. Also du kannst,
ja,
nach einer Entschuldigung kannst du oft viel besser deine Beweggründe dahingehend erklären, sodass beide Seiten im besten Fall noch irgendwas mitnehmen davon oder so. Wenn sich jetzt, keine Ahnung, irgend so ein Manuel Hagel oder so dahinstellt und sich aufrichtig entschuldigen würde und noch was erklärt, hätte das viel mehr Impact, als wenn irgendwie ein Jens Spahn daherkommt und sagt, ja, ist doch blöd, oder Richard David Precht sagt, Sexismus ist ja gar nicht so schlimm, war ja gar nicht so. Weißt du,
wie du einfach einen Bastard-Hattrick gerade gemacht hast, stark.
Ja, stimmt. Ja, sowas riecht mich auf, weißt du? Das,
ja.
Also wirklich, diese Parallelen zu CDU und Punk und so sehe ich gerade wirklich auf eine gewisse Art. So, weil da ist ja auch ganz viel Arroganz mit im Spiel und
absolut.
So, ne?
Ja, ja.
So dieses Ego, diese Arroganz, wenn sich da so ein Precht irgendwo hinsetzt und irgendwie Leuten erzählen will, was Sexismus ist und was nicht, so, ne? Und so, dann, ich weiß nicht, wenn da so Dudes sind, wie die Usos und jetzt irgendwie sagen, Alter, das war respektlos, so, dass du über unseren Vater da, über unseren Onkel da so geredet hast. Ey, entschuldige dich einfach, dann ist gut, so, Mann. Dann sind wir auch wieder cool, aber er kann's aber nicht.
Ja, aber to be fair, das ist auch nicht ganz, was passiert ist. Man, also, es ist ja schon so, dass die rauskommen und Jey Uso geht auf ihn zu und schreit den an und sagt, entschuldige dich!
Ja, ja, gut.
Das ist ja, also, muss ja. man ja schon sagen. Es ist ja, ja schon was anderes. Die haben, also, und, aber das ist, das ist, das, ist, das ja. ist aber in dieser Konstellation, wo Punk halt, also, wenn wir eine Woche zurückgehen und wir sind bei Punk gegen Roman Reigns, so, und Roman Reigns sagt so, ah, du bist aber ganz schön empfindlich, CM Punk. Die versuchen sich ja beide auszustechen mit Trümpfen, die sie haben, so. Mhm. Du bist ja ganz schön empfindlich. Nein, du bist ganz schön empfindlich. So, du bist aber ganz schön blöd zu Leuten.
Ich hab dich reingeholt. Nein, ich hab dich reingeholt.
Genau, ne? Weißt ja. du, so dieses, ja. das spielen die halt miteinander, so. Und Punk gelingt es dann halt, Roman so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ein bisschen sauer zu machen. Bilanz Woche 1. Also, wenn man das jetzt so stehen lassen will, das kann man auch anders gesehen haben, aber das wäre jetzt meine Bilanz so. Woche 2, Jay kommt raus und geht Punk direkt an und der ist halt sofort Rücken zur Wand. Was macht Punk, wenn der Rücken zur Wand ist? Er wird halt unvorsichtig. So, und dann passieren ihm halt diese Sachen so. Aber basically passiert ihm die gleiche Schwäche, wie Roman vorher. Und es hat nicht mal Roman dafür gebraucht. So. Das ist schon funny. Also, weißt du, wie so diese Gleichheit der beiden ein Stück weit, in diesem konfrontiert werden, dann doch zum Tragen kommt. So. Weil es ist halt, das finde ich schon wichtig, es ist halt nicht so, dass die rauskamen so auf super freundlich, so, ey, das war nicht so cool, kannst dich bitte entschuldigen, so, weil es geht ein bisschen um Respekt für unseren Onkel. So war es ja nicht, ne? So war es ja einfach nicht.
Ja.
Und deswegen ist schon interessant, dass Punk dann meint, dass er den Macker machen muss. So. Weißt du? So.
Wir reden hier gerade halt über Wrestling. Ne?
Absolut.
Das ist so geil. Es würde sich halt jede verfickte Fehde klären lassen, wenn die Leute vernünftig gewaltfrei kommunizieren würden. Wrestling funktioniert nicht, wenn das irgendjemand nur so machen würde. Ja. Sami Zayn hat versucht es manchmal. Gucken dir an, der ist irre geworden.
Ja,
der ist jetzt verrückt.
Der Arme.
So, der ist jetzt irre. Sami Zayn ist der Einzige, der das versucht hat. Der versucht wirklich vernünftig, diplomatisch, freundlich sogar, mit Leuten zu reden. So, jetzt war irre. Das ist halt ein Zirkus da, ne? Die sind halt alles, das sind Soziopathen, Psychopathen, Narzissten, Egomanen, Choleriker,
ja.
Völlig irre Leute alles so.
Und Kit Wilson.
Und dann gibt's da halt noch Kit Wilson, der einzig vernünftige, jetzt einzig vernünftige ist, quasi, ja.
Mehr oder weniger, ja.
Heiliger.
Ja, ja.
So. Sorry, wollte ich gerade nochmal auf einer Metaebene feststellen, ja, dass es richtig. Lustig ist, worüber wir hier reden und was.
Ja.
Doch alles besser sein könnte, wenn Jey Uso gewaltfrei kommunizieren würde. Ja. Jimmy hat das ein bisschen besser gemacht.
Ja.
Von seiner Art her so. Vor allem von seiner Gestik und so. Ne? Wenn da halt so ein Hund um dich rumgeht, dann bist du ja erstmal sowieso, okay, Alter, muss ich mich jetzt gleich verteidigen oder was ist hier los? Da kannst du dich ja nicht konzentrieren.
Ja.
Irgendwas Gutes sagen. So, ne?
Ja.
Deswegen ist es natürlich schwer gegen dieses samoanische Feuer dann so anzugehen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bleib dabei, ne, um den Punkt einmal noch zu machen. CM Punk muss wissen, was passiert, wenn er jemanden auf die Art erwähnt, wie er Sika erwähnt hat.
Das ist der eine Punkt, wo wir, also wie gesagt, ich finde nicht, dass man das wissen muss, dass man über jeden Bescheid wissen muss, wo seine persönlichen Grenzen sind. So. Man kann den Spruch derb finden und das trotzdem übertrieben finden, dass man dafür jetzt sich unbedingt entschuldigen muss. So richtig erklärt haben sie es halt nicht. Aber mit dem Vorzeichen, dass Punk dann halt so tut, als würde er derbe Bescheid wissen und wäre voll close mit der Kultur, ja, dann müsste er es eigentlich wissen. So, ne? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und wenn...
Er war ja auch schon vor der Promo close richtig. Mit der Kultur. Eben. Dann hat er ja die Leute
nicht
in der Woche kennengelernt. Ja.
Genau, da hat er sich ja selber reingesetzt und noch historisch viel weiter zurückgegriffen, als wir alle wussten. So.
Ja.
Und das ist halt das Interessante daran. Also, stimmt, darauf sind wir noch gar nicht so richtig gekommen. Der interessante Nebeneffekt könnte halt hier sein, dass bei Roman wissen wir alle, dass der ein toxischer, manipulativer, arroganter, herrischer, autoritärer Egomane ist. Das wissen wir. So, ja. ne? So. Jetzt gerade tont er das vielleicht ein bisschen runter, so, aber das haben wir beobachtet. So. CM Punk, wenn man jetzt mit uns beiden geht, macht uns einfach seit er zurück ist, was vor. So, und macht alles, was er tun muss, um beliebt zu sein, so. Und wenn gerade die Geschichte ist, dass man jetzt so, wie von so einer Zwiebel, so Hülle für Hülle da abzieht und CM Punk beginnt zu entlarven für den Bastard, den er halt, der halt eigentlich ist, dann ist das schon ein ganz interessanter Weg, so.
Wenn das passiert und wir vielleicht am Ende sogar einen Heel CM Punk haben, wäre göttlich.
Voll.
Dann frage ich mich nur, warum Roman Reigns das schafft und nicht irgendwie Rollins Feuer oder so, wo viel mehr Hass noch drin ist eigentlich.
Vielleicht genau deshalb. Vielleicht, weil Seth Rollins versus Roman Reigns schon dann nochmal der Impulsivere ist. So. Weiß ich nicht. Also das Manipulationsgame spielt Roman Reigns ja schon ganz gut. So.
Ja, ja.
Mal ganz unabhängig davon, dass er selber durchaus auch manipulierbar ist. So. Oder zumindest emotional reizbar.
Ja.
So. Mal gucken. Interesting.
Reigns ist nächsten Montag wieder da, glaube ich.
Ja.
Dann schauen wir mal, ich bin sehr gespannt.
Sie.
Ey, die andere Männer-Main-Titel nochmal, Cody Rhodes ist wieder Champ.
Ja.
Hat Drew McIntyre besiegt, letztes Smackdown.
Ja.
Ja, was macht das mit dir?
Es stößt mich ab.
Ja, es geht, glaube ich, vielen so.
Ja, ich glaube auch.
Es geht, glaube ich, vielen so. Ja.
Ja.
Also. Ich hab ja eben gesagt, so, ich mag diese Aufbauten, ne, wie Cody Rhodes sein Mania aufbaute mit The Rock vor 2 Jahren. So, ne?
Ja.
Krasse Nummer, über Monate gezogen. Wirklich innovativer Shit dabei. Ne? Ich erinnere an diesen Brawl da vor seinem Bus, als SmackDown schon eigentlich beendet war und Rock sagt, fuck that! Und dann einfach Cody blutig schlägt. So. Das war ein Mania-Aufbau.
Ja.
Bei Punk und Reigns versucht man das jetzt, glaube ich, noch so. Ist ein bisschen kürzer, aber noch Zeit genug. Alles cool so. Spannung. Hier hat man jetzt einfach Orton gegen Rhodes. Innerhalb von einer Woche.
Still und heimlich fast schon.
Das findet jetzt einfach so statt. So. Ja. Cool so, die beiden haben Story so. Da wird auch in den nächsten, ich weiß nicht, wie viele Wochen bis Männer sind, 4 oder so, 5. Da wird halt noch jetzt irgendwie erzählt.
Ja.
So, klar, kann man machen. Aber es ist halt nicht dieser monatelange, wirklich schwerwiegende, krasse Storyline-Aufbau. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das tut mir halt ein bisschen weh. Ich verstehe voll, dass man Rhodes so haben will für Mania und so. Ist ein größerer Draw als McIntyre und so. Aber die Geschichte ist nicht so da. In dem Umfang
nicht. Ja, noch nicht. Und genau, in dem Umfang, wie wir beide sie uns wahrscheinlich wünschen würden, wird sie womöglich dann auch nicht kommen, wer weiß. Ich
traue Orton schon da viel zu und Rhodes so, ne? Die haben ja Story. Aber es ist so wenig Zeit.
Ja. Ja. Das stimmt schon. Habe ich ja auch in der Nachbetrachtung dann von Elimination Chamber gesagt, dass ich mir schon wünschen würde, dass es eigentlich ein Ding ist, das bis SummerSlam sich ziehen sollte. So. Aber vielleicht wollen die das auch nicht oder da ist gar nicht so viel Substanz oder da passiert jetzt auf dem Weg zu Mania vielleicht gar nicht so viel, sondern es bleibt dann eher bei so Respektsbekundungen und so ein bisschen Hörner abstoßen Ding. Aber die eigentliche Story, das Tiefliegende aufgewühlt wird, erst mit WrestleMania losgetreten möglicherweise. Wer weiß das schon so. Aber an und für sich finde ich dieses also erstens, dass man bei diesen Titelmatches so einen Dualismus hat. Du hast auf der einen Seite ein hochemotional aufgeladenes Match von 2 Dudes, die sich hassen. So. Und du hast auf der anderen Seite ein emotional aufgeladenes, das wird es trotzdem sein, Match von 2 Dudes, die sich derbe respektieren. So, du hast so Mentor und basically so Protégé, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt der Karriere von Cody Rhodes. So, ne? Das finde ich schon ganz cool, dass es zwei sehr unterschiedliche Konstellationen sind, so, finde ich erst einmal gut. Und wenn ich jetzt Punk und Roman beiseite schiebe, ist das hier wahrscheinlich das sinnvollste nächste Kapitel in Codys Story. So, seine Story für sich selber, dass er auf diesem Level sein kann. Die hat er gefinished, so, mit dem Entthronen von Roman Reigns seinerzeit. Und jetzt gilt es halt, im Prinzip seinem Meister Miyagi gegenüberzutreten, wenn du so willst. Und hier den nächsten Schritt zu gehen, so in einer Phase, in der Cody aber natürlich von extremer Unsicherheit geprägt ist. So, das ist ja total interessant.
Erzähl das mal meinem Mann, Drew McIntyre.
Der hat Cody halt zugrunde gerichtet. So. Ja, Cody ist emotional am Arsch.
Ja, ist schlecht drauf, der Junge.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ist am Arsch.
Ja.
Er ist gefickt.
Ja. Aber hat McIntyre dann halt imposant besiegt bei SmackDown.
Ja, gut. Vergessen. Ja. Weil aber auch Dings, Bruder Jakob aufgetaucht
Bruder ist, ne? Jakob taucht immer auf.
Darf's nicht vergessen, so.
Ich sag dir, wie es ist. Ich hätte mir weiterhin nach wie vor am liebsten das Three-Way-Match gewünscht bei Mania.
Ja.
Fatu, McIntyre und Rhodes um den Titel mit McIntyre als Champ. Jetzt ist Orton da. So, ich hab, es gibt noch eine Rettung für mich, so an die ich gerade denke. Ich hätte jetzt am meisten Bock darauf. Ich meine, erinnere auch mal so die Promo von Orton jetzt, so, ne, wo er so rauskam, so mega gut drauf, so mega sagt, so ey, ich bin so geil drauf gerade, ich habe richtig Bock nochmal was zu machen und so, ist cool. Überleg dir jetzt einfach mal, es gibt noch bei SmackDown so ein freundschaftlich respektvolles Check-In-Segment so zwischen Rhodes und Orton und sowas. Mhm. Und dann kommt es irgendwie dazu, dass McIntyre Orton bis Mania so vermöbelt, mit einem Puntkick raushaut oder so, dass Orton einfach nicht antreten kann.
Denkbar.
Und dann ist Cody halt wirklich so angepisst, dass er sagt, okay, McIntyre, ich will es dir auf der großen Bühne besorgen. Ich will es dir auf der großen Bühne jetzt irgendwie zeigen, so wie scheiße du bist, du Pissflitsche. So. Das wäre noch so ein bisschen meine Rettung, so, weil ich mir vorstellen kann, dass Randy Orton auch so sagt, ey Mann, ist cool so, ich habe hier echt Spaß gerade noch so meine letzten Jahre, aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt so ein Mania-Match noch 2026. McIntyre hat sich den Arsch aufgerissen so die letzten Jahre. Gib dem das.
Ja.
Und das machen wir über diesen Aufbau, dann kriegt McIntyre nochmal richtig Heat.
Ja.
Nicht, dass der noch mehr bräuchte oder so. Ja doch, vielleicht braucht er das sogar. Wenn sie wirklich so einen richtigen Fuck-Up-Heal brauchen, dann ist McIntyre eigentlich der richtige Mann, um Orton jetzt rauszuhauen.
Ey, der hat ja auch Orton vorher schon einfach auf dem Kicker gehabt. So, ne? Also das passt schon, das ergibt schon Sinn. So. Finde ich auf jeden Fall die attraktivere Variante, als wenn wir dann im Ergebnis jetzt Orton gegen Rhodes haben und halt McIntyre gegen Fatu.
Ja.
So, was jetzt eine super logische Konsequenz wäre. Ey, ich drehe mich nicht um, wenn das läuft als Match. So, und auch als Fehde nicht. Das ist schon völlig in Ordnung.
Mhm.
Aber, und ich schlag mich auch nicht um ein weiteres Match von Drew McIntyre gegen Cody. Andererseits ist es schon so, dass das emotional weiterhin derbe geladen ist und bleibt. So, und solange Roman Reigns und CM Punk halt erst so ein paar Wochen in dem Ding drin sind, ist die heißeste Fehde im Sinne von wirklich so mit tiefem Hass aufgeladen schon Drew McIntyre gegen Cody Rhodes.
Schon, ja.
Ja. Da könnte so ein Randy Orton, gerade auch wegen der persönlichen Bande zwischen ihm und Cody Rhodes, schon ein geiles Bauernopfer sein, so.
Klar.
Um den Leuten auch das wieder wegzunehmen, sozusagen, und dass Drew sich da wieder rein manövriert, so, ne?
Ich sehe das irgendwie.
Ja, ja.
Also, der kam mir wirklich jetzt erst, so.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe gerade das erste Mal einen Weg gesucht,
ja,
wie man McIntyre doch noch irgendwie da reinbringen kann.
Ja.
Weil es einfach so verdient wäre, auf eine Art, so.
Total, ist es auch.
Ja.
Ist es auch.
Ja, sonst wäre halt echt einfach nur ein Platzhalter gewesen.
Ja. Und es ist dann trotzdem immer noch eine andere Geschichte als bei Punk und Roman, ne? Wenn man jetzt meine Argumentation von vorhin nimmt. So, das ist ein ganz anderes Level Hass, so, ist eine klassische Heel-Face-Nummer.
Ja.
So,
dann mit einer Stipulation vielleicht noch.
Und das, was ich sagte über das nächste Kapitel in Cody's Story, ne? Das kannst du ja genauso gut umdrehen und sagen, so, und Drew nimmt dem das auch noch weg, so, dass der bei WrestleMania das haben kann, so.
Sehr schön, ja.
Und trollt ihn daraus, so. Das geht ja trotzdem, so, ne? Und das finde ich aber extra spannend dabei, in einer Phase, wo Cody halt einfach super die kurze Lunte hat, so, und in einer Phase, in der die Rolle des Managements durchaus auch eine semi-zweifelhafte ist.
Ja, du erwähntest da ne? schon deinen Unmut letztens.
Yeah, das, ja, das ändert sich ja auch nicht.
Ja.
So, die stehen da ja auch einfach zu, im Zweifelsfall.
Das ist Vetternwirtschaft, ey.
Absolut.
Kümmert euch mal um die Beziehung zwischen Nick Aldis und Cody Rhodes, so, das geht zurück auf NWA-Tage und so und Titelmatches bei AW und so. Ja, ja. Ja.
Das ist schon interesting. Also da ist auch über die Nummer hinaus einfach immer noch super viel Stoff drin. So. Der Charakter Cody Rhodes ist bei weitem nicht fertig. So, ja. Da geht noch eine Menge.
Der ist noch nicht so toxisch wie CM Punk und Roman Reigns.
Wir kommen dem näher.
Aber er nähert sich.
Wir kommen dem definitiv näher. Also gehen wir vielleicht ganz kurz zu diesem Sammy-Segment, weil ich finde das wirklich beachtlich. Gerade sein Aufeinandertreffen mit Cody jetzt wieder mal.
Bei der letzten SmackDown?
Ja, war für mich das bisher stärkste Aufeinandertreffen von den beiden, weil Sammy kommt da halt an und sagt halt einfach so, ey Mann, verrückt, dass du dieses Match hast, oder? So. Und Cody fühlt sich sofort angegriffen davon. Sammy hat ja wirklich nichts gesagt, so. Ja. Man hat das so nebenbei als Einleitung gesagt und Cody ist direkt so, wie das ist crazy, dass es da ist. Ja. So. Der weiß natürlich ganz genau, was dahinter steckt und warum das sneaky von hinten rein gedingst ist und er sich da reingepolitikt hat, so.
Ja.
Das weiß der 100% und ist dann zu Recht einfach angegriffen davon, aber halt, in dem Moment eben zu unsicher mit sich, um das so gemütlich zu kaschieren wie sonst auch, so. Und lässt dann halt so ein Sammy einfach nachhaltig verwirrt zurück, so. Das ist schon interesting, so, wie schlecht Cody damit umgehen kann, wenn er einfach mit der Wahrheit konfrontiert wird. So.
Ja, aber genau das sind ja diese Typen.
Ja.
Wie Cody Rhodes, ja, so, ne? Ja. Diese Golden Boy-Typen.
Ja.
Die kommen ja gar nicht damit klar, wenn's mal wirklich real wird, so.
Ja.
Und was sind denn das für Fotzen da bei den Faces oben, ey? Reigns, Punk, Rhodes. Die haben ja solche krassen Mängel. Rhodes noch am, vielleicht für mich am unsympathischen auf eine Art, aber das ist persönlich. ohne ihn zu kennen, aber ich rede von der TV-Figur so. Aber das ist ja wirklich obskur.
Ja, und dann hast du aber nur ein paar Minuten später trifft Sammy dann auf Randy Orton, ne? So, auf den Mentor. Ja?
Ja.
Und Randy Orton reagiert auf, also Sammy konfrontiert ihn natürlich ein bisschen anders, aber der konfrontiert ihn halt direkt. Bei Cody war es ein Versehen, so, mehr oder weniger. Cody hat ja reagiert. Zu Randy geht Sammy und sagt so, ey Mann, also ganz ehrlich, ne, das war schon nicht so ganz sauber, Cody. So, und Randy Orton geht das super souverän weg und sagt so, ey, manchmal musst du das halt machen. Das ist so ein meilenweiter Unterschied zwischen Randy Orton und Cody Rhodes und wie sie damit umgehen, so.
Ja.
Und, aber halt auch, Randy Orton war viel mehr mit dem Rücken zur Wand, aber blockt das souverän ab.
Mhm.
Cody Rhodes war mit dem Rücken zu gar nichts, Alter. Der war super chill und hat sich selber ausgesucht, diesen Kampf fechten zu wollen in dem Moment.
Ja.
Das ist schon ganz witzig so.
Das ist eine ganz tolle Beobachtung.
Wie abgeklärt und souverän dann halt so Randy Orton, der halt auch wirklich viel Scheiße gemacht hat in seiner Karriere und Leute zertreten hat und so und auch neben dem Ring halt auch echt viel Kacke gemacht hat. Wie abgeklärt der auf einmal wirkt und wie so ein Cody Rhodes, der halt trotzdem einen stabilen 40er hat, so, was sein Alter angeht, halt einfach echt aussieht wie so ein Testosteron nicht unter Kontrolle habender, pubertierender Junge.
Nee,
so.
Sag doch, wie es ist, wie ein pilotierender Lurch.
Wie? Da ist er wieder. Welcome back, pilotierender Lurch, my man. Wir haben dich vermisst.
Ja.
Ja, aber es ist so. Also, das ist schon crazy, wie die Topfaces alle nuts gehen mit ihrer toxischen Männlichkeit, Alter.
Ey, und dann läuft Kid Wilson da rum und wird als Heel präsentiert.
Schon funny, ne?
In dem Laden.
Schon funny.
Ja.
Scheiße. Scheiße.
Was ist denn das für ein Drecksladen da oben, ey?
Du, die müssen halt irgendwie rechtfertigen, dass der Präsident dieses Landes auch so ist.
Ja, ich glaube auch. Das ist Agenda. Das ist Agenda, ja. Wirklich, ohne Scheiß. Trump einfach Dekret an Triple H so gegeben, so, ey. Die Leute sagen, ich habe hier irgendwie so Unsicherheiten und so, hier ist so eine Liste, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber bau das in eure Faces ein, damit das normal und gut wirkt.
All your heroes gotta have big egos. They must have the biggest egos.
Great
the
egos.
Greatest egos.
Greatest
great
egos.
American egos.
Ja.
Ja.
Scheiße.
Ja.
Und dann, ganz wichtig auch, stellt halt Leute dahin, die halt irgendwie das aufdecken wollen und ankreiden und macht die halt total komisch. So, macht die halt zu Heels, Kid Wilson. Meinetwegen versucht mit Sami Zayn. So, irgendwie, der ist kein Heel, aber. Ah, oh, Leute, ey.
Ja, aber den fasst das, den beschäftigt das halt. Der ist halt verwirrt. Die versuchen alle, die sind alle so super selbstbewusst in ihrer Toxizität.
Ja.
Shoutout System of a Down.
Ja.
und so, und Sami Zayn ist halt so, Entschuldigung, fällt euch das eigentlich auf? Also ich finde,
Ja. Der wird auch wahnsinnig, der wird wahnsinnig einfach jetzt. Der wird langsam. Die ganzen Leute werden wahnsinnig. Kate Wilson wird auch noch irgendwann wahnsinnig werden und so. Mein Gott, die haben das Gute eigentlich. Wer jetzt noch Daniel Bryan da als Planet Champ? Mein Gott.
Ja. Ach ja.
Ja, interessant. Wir werden.
Sehr.
An alle da draußen, wir werden da dranbleiben.
Ja.
Wir werden das weiter beobachten.
So ein Reporter redest du hier.
Ja. Ich habe jetzt auch diese Notizen hier in der Hand. Ja, grad so gesehen. Ja. Wir bleiben da dran.
Mir, ja. Ey, eine Sache geht mir noch auf den Piss. Mir geht die Selbstverständlichkeit auf und sagt, mit der die männlichen Menschen Rumble-Sieger auf der einen Seite und Elimination Chamber auf der anderen Seite einfach mit völliger Selbstverständlichkeit für sich claimen, dass sie das Main Event bei WrestleMania haben und einfach so tun, als gäbe es keine Frauen, die irgendwie das auch beanspruchen könnten nach den Siegen in ihren jeweiligen Matches.
Wird gar nicht genannt. Sagen toxisch. Aber auch die Frauen selbst nicht.
Ja, voll.
Wird gar einfach nicht als Main Event behandelt.
Ja.
Erstmalig, by the way, ne?
Ja, voll.
Also ich meine, ich weiß nicht, wie es letztes Jahr war.
Ja.
Aber davor auch so, da waren dann so Becky Lynches im Main Event und so. Natürlich sagen die, Alter, wir sind Main Event. So.
Ja.
Fick dich, du Hurensohn und so.
Bianca Belair, dies, das. So.
Ja.
Rhea Ripley, dies, das.
Ja. Spielt keine Rolle dieses Jahr. Das ist also in der rhetorischen Form so. Es ist wild. Es ist skandalös eigentlich.
Ist es. Deswegen wollte ich es einmal gesagt haben.
Ja, ist gut. Gut, dass du es sagst. Aber das ist so eine Aufgabe, das werden die Frauen wieder ganz souverän machen, indem die sich, indem die einfach die Show stehlen werden. Ich glaube, Stephanie Verkehr und Liv Morgan können halt einfach einen Show-Stealer machen bei mir. So.
Ja.
Wenn die Bock haben und die Chemie irgendwie stimmt zwischen denen, dann können die das auf eine Art machen, die sehr, sehr beeindruckend werden wird.
Ja. Irre spannende Fehde.
Tolle Promo auch inhaltlich. Das, was Stephanie Verkehr inhaltlich bringend ist auch super. Ich fand das voll gut. Du hast es eben schon mal in einem anderen Rahmen erzählt. So dieses ganze, ey Mann, mich red nicht auf, dass du eine Pissflitsche bist, so, Liv. Mich nervt, dass du halt irgendwie viel besser sein könntest. So.
Mhm.
Das ist halt dieses unfassbar geile, oder das zeigt halt einfach, worum es Stephanie Verkehr so geht. Ne? Mhm. So, die lässt sich jetzt nicht unbedingt, die hält sich nicht auf mit irgendwelchen komischen Befindlichkeiten. So, natürlich Liv Morgan irgendwie anstrengend und nervig und so, aber damit hält sie sich nicht auf. Ihr geht's da halt um das Kompetitive auch so, um diesen Sport auch und so. Das ist grandios gelöst über so eine Promo.
Generell beide, selbst der Heel Liv Morgan, finde ich hier in dieser Gemengelage einfach viel nachvollziehbarer und erwachsener im Umgang mit der Situation als halt die ganzen Reigns und Punkses und auch Codyses. So, weil ich meine, Liv Morgan wurde halt einfach hart emotional erwischt an so einer Stelle, wo ihr Selbstrespekt getroffen war.
Mhm.
Stephanie Verkehr ist ja nicht hingekommen und hat die beleidigt da in diesem Interviewsegment und gesagt so, du scheiß Fotze, ich hasse dich, so.
Ja.
Sondern sie hat einfach gesagt, was sie in ihr sieht, so. Und warum sie damit ein Problem hat, so ein bisschen. Und Liv Morgan hat ja nicht so reagiert, weil das total gemein ist, sondern weil sie das verstanden hat.
Mhm.
So. Und weil sie das Gefühl hat, okay, scheiße, ich muss mir das selber jetzt beweisen, so. Und hat dann angefangen, sich zu erklären. Und hat gesagt, so, Momentchen, ne, du weißt gar nicht, was ich hier für einen Weg hatte.
Mhm.
Bitte hab mal ein bisschen Respekt vor mir. Und nicht auf so eine Art von, du bist aber auch scheiße, sondern, nee, ich sehe dein Struggle. Das ist ja das Ding. Sie hat ja auch Stephanie Verkehr respektvoll geantwortet und gesagt, so, ey, ich sehe das voll, was du gemacht hast. Das ist krass, so, das ist heftig. Aber ich hatte auch einen schwierigen Weg. Bitte sieh das auch mal, so. Ich bin hier auch nicht umsonst und zum Spaß und ich zeig dir das im Zweifelsfall.
Dann kam aber der Cheap Shot. Ja.
Voll, natürlich. Sie ist immer noch ein Heel, aber trotzdem, der Punkt, den sie machen will, ist ja trotzdem einer von, bitte respektier mich, so. Ich respektiere dich schon auch noch und ich hau dir trotzdem auf die Schnauze für den Spruch, so. Ne?
Ja.
Und Stephanie Verkehr antwortet dann eben auf dieselbe Art, mehr oder weniger, und sagt halt so, ja, Momentchen. Schön und gut, dass ich das gerade in dir geweckt habe, aber das ist gar nicht das Problem. Ich glaube dir, dass du einen schwierigen Weg hattest. Das Ding ist halt nur, du machst es dir halt leicht. Hör doch mal auf damit.
Ja.
So, das ist schon. Die gehen sich hier auf eine viel, ich sag's einfach, wie es ist, erwachsenere Art an als diese kindischen Männer mit ihrem Testosteron, Alter. Ist so.
Ja.
Und ich mag das sehr. Ich glaube, es wird, ich bin bei dir, ich glaube, das wird ein fantastisches Match und ich finde die Fehde total toll.
Das Erwachsene liegt halt vor allem an Stephanie Verkehr, finde ich so, ne, die halt für mich eine der erwachsensten Personen ist bei WWE. Mhm. Überhaupt so. Mhm. Also mir fällt niemand ein, der wirklich erwachsener ist, auf eine coole Art ernsthaft an die Sache rangeht, so das mit Würde einfach so alles trägt und so. Schon wichtig, so einen zu haben. Und genau an solchen Leuten spiegelt sich dann halt wirklich das, was du gerade irgendwie benannt hast bei den Männern, so, ne, dieses toxische, unsichere, so. Ja. Es macht mir immer mehr Sorge. Also in meinem Hinterkopf schwelt gerade dieser Gedanke weiter, was ich eben halt nochmal gesagt habe, so irgendwie nachdem wir fertig waren mit Reigns und Punk und Cody, dass das halt wirklich, also jetzt auch mal abseits des Lustigen, echt problematisch ist, dass du solche Top-Faces bei den Männern hast. Mhm. Das macht mir gerade wirklich ein bisschen Sorgen. Also es gab es in dieser Dimension noch nie.
Ja.
So, aber was ist denn los?
Du, vielleicht sind wir aber auch wirklich in dieser Anti-Hero-Era so ein bisschen. So. Also weißt du, in einer, mit so 10 Jahren Verzug oder 20 Jahren gegenüber so Sopranos, 10 Jahre gegenüber Breaking Bad, so mit halt so wirklich so ein Stück weit Anti-Helden, mit Leuten, die einfach scheiße sind, aber weil die Welt, in der wir leben, scheiße ist und uns dazu zwingt, manchmal scheiße zu sein, so sind das halt relatable Figuren, weil die wollen ja auch irgendwie nur durchkommen und irgendwelche Seiten an denen sind irgendwie liebenswert und relatable und andere Seiten sind scheiße, aber das müssen die vielleicht auch machen oder auch nicht, keine Ahnung, dann bin ich ja gar nicht so schlimm. Weißt du so? Hm. Das ist, also, und gleichzeitig ist es natürlich Peak Neoliberalismus in all seiner Schrecklichkeit, so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass genau das die Idee ist, so, dass die alle schmutzig sein sollen, so, und dass wir, dass unsere Heldenfiguren einfach tot sind, so.
Was für ein traurig fatalistischer Satz.
Ja, aber so.
John Cena, komm zurück, Mann.
Das sind halt, also, und dann brauchst du, aber ey, ganz ehrlich so, und dann hast du halt eine Stephanie Verkehr, die das auf einmal dann ist.
Die das alles tragen muss.
So, nieder mit dem Patriarchat. Also, das ist doch, also, WWE pitcht mir das gerade doll.
Krass.
Das ist ja niemand happy damit. So, Roman Reigns geht's nicht gut in dieser Situation.
Die sind alle Cody scheiße Rhodes, drauf.
Derben angefasst, CM Punk, Rücken zur Wand. So, Stephanie Verkehr ist halt so, ey, Mann, Liv, kümmer dich mal um dich. Du könntest doch noch viel besser sein. Die motiviert die ja auch
scheiße,
noch.
Scheiße, die motiviert die, ja. Die motiviert so. Die. Ja,
also,
ich weiß.
Es ist schon so, also, wow.
Stephanie Verkehr war beste Führungskraft.
Stephanie Verkehr einfach personifizierter Feminismus gerade.
Ja, die anderen sind auch alle scheiße drauf. Denen geht's allen scheiße, ne? Ja. Guck mal, auch hier, also so ein Trump oder so, die sitzen ja auch im Oval Office rum und sind halt ja keine glücklichen Menschen, kann mir keiner erzählen.
Ich hoffe nicht.
Lehne ich mich gerne aus dem Fenster, so.
Ja, also ich wünsche ja per se erstmal niemandem was Schlechtes, so grundsätzlich, aber ich hoffe nicht, dass die glücklich sind.
Ja, genau, sonst wäre das mit Glück irgendwie alles falsch.
Ja,
ja. Genau. Alter Schwede, ey. Also, ja, ich weiß, woher du kommst mit dem, was du anfangs gerade sagtest, so, mit diesem, dass man da auch so ein bisschen sich selbst dann auch so drin sehen will und so, aber das ist mir alles ein bisschen zu viel bei diesen drei Männern.
Check ich.
Also, das ging auch vorher immer so mit so Anti-Hero-Shit und so, aber das ist mir bei denen zu tief sitzender Shit. Mhm. Du hast es eben toxisch genannt, zu Recht. So,
ist
das
es.
Sind toxische Pissflitschen, so, ne?
Ja.
Deswegen, das ist mir zu viel, Alter. Ich will Rey Mysterio und John Cena, Alter.
Willst du das wirklich?
Nein, irgendwie auch nicht. Langweiligen.
Wollte gerade sagen, du bist es doch eigentlich, den Lonesome Cowboy.
Ja, Hangman Adam Page ist der Einzige, der das vernünftig tragen kann, ohne toxisch zu sein. Der brennt dann halt mal ein Haus nieder. Aber der Einzige,
ja,
Mann im Wrestling, mit dem ich mich infizieren kann.
Dann auf einmal so Best Buddy mit hier Jet-Dings, Jet Speed!
Ja.
Aber dazu dann nächste Woche.
Ja, dazu nächste Woche.
Ja, du, dann, aber es fehlt jetzt halt noch einer im Bande, ne?
Wer? Danhausen.
Seth Rollins.
Achso, Seth Shuffling Rollins.
Ja.
Ja, der fehlt noch im Bande. Ich hol mir ein Bier, ich muss mich vorbereiten auf
Seth Rollins. Du musst dich mit einem Bier emotional darauf vorbereiten.
Ja.
Okay. Ich hätte es aus so einer Danhausen-Anspielungsperspektive echt besser gefunden, wenn du das Licht ausgemacht hättest, während du gehst und dann auf einmal mit einem Bier wieder auftauchst. Also, dass es so plötzlich wieder da ist, das Bier. Aber na gut, Chance vertan.
Wir sind 1, 2, 3, 4 Lampen an aktuell in diesem Raum. Ich müsste, also es würde noch krasser aussehen, man würde noch heftiger sehen, dass es gestaged ist, als wie man das bei Danhausen jetzt Montag gesehen hat, beim Rausrennen.
Das war herrlich.
Die schönsten Momente bei Raw.
Ja. Aber gut, ey. So sei es denn. Wie ist eigentlich mein Filmstatus?
Ich hab dich nicht gefragt, du warst...
Hast du nicht? Nee, aber ist auch noch gut was drin.
Ja, okay, alles klar.
Ja.
Ah, so, also, wo wolltest du hin? Rollins.
Ja.
Cheers auf den fünften Typen in der Maske.
Ja.
Warte mal, ich weiß, wie der heißt. Don Furrero. Das ist kein Scheiß. Also der eine, der erste Dude von ihm, der demaskiert wurde bei irgendeiner Smackdown.
Ja, also der erste Hooded.
Ja, Don Furrero hieß der. Ist ein Wrestler aus der Schule. Das sind alles so Dudes aus seiner Black and Brave Wrestling-Schule. Bisschen lustig. Ja, bitte. Ich warte da seit, wie lange nehmen wir auf? Eine Stunde?
Anderthalb?
Ja. Warte ich darauf. Ich will wissen, was du zu Shuffling Rollins sagst.
Aber ich habe das Thema aufgemacht, deswegen musst du zuerst was sagen.
Mm. Okay, das Internet hat sich zerrissen drüber.
Ist das so?
Ja, ja. Ich hab eben mal, ich halte mich ja wirklich raus aus Internet-Talk, so, ne? Es gibt so eine Quelle, Sven Motorman heißt er, dem, also da beziehe ich so quasi so ein bisschen Gerüchte, die aber keine Gerüchte sind, so, ne? Weil der ist der Einzige, der das wirklich validiert darbietet.
Ja.
War der letzte wirkliche Journalist. So.
Genau. Fact-Checking-Maschine.
Ja.
Das ist der Motor, der damit gemeint ist.
Absolut.
Das ist ein Fact-Checking-Motor.
Aber jetzt habe ich mal geguckt, so, und die Leute machen sich so, also dann habe ich sogar bei Podcasts reingehört, so irgendwie die dazu was sagen und so. Es wird so komplett zerrissen alles.
Du hast recherchiert, heftig.
Ich habe recherchiert, ich habe mich richtig vorbereitet. Okay. Lukas war heute eine Stunde zu spät und deswegen musste ich diese Sachen machen.
Moment,
ich habe auch nicht, 3 Seiten Notizen.
Das möchte ich ja nur nicht so stehen lassen. Ich habe gesagt, ich brauche länger, du Bastard.
Hier, warte mal.
Ja.
Das sind meine ganzen Notizen, die ich heute habe.
Ja.
Mann, ich sag dir, wie das ist. Ich finde die Scheiße geil. Ich habe nur ein Riesenproblem damit. Aber erstmal, ich finde die Scheiße grundsätzlich geil. Als jetzt bei Raw Adam Pearce da stand, das war das Eröffnungssegment, ne?
Ja. Yeah.
Und Rollins aufs Pult geht und dann diese ganzen anderen Dudes noch kommen, das waren irgendwie 15 oder so. Dann gab's halt irgendwie Holy Shit Chance. Also das hatte so einen Invasion-Charakter auf einmal.
Yeah.
Völlig aus dem Nichts kommend. Also das Publikum war komplett gefangen da von dem, oh krass, was passiert jetzt hier? Das ist irgendwie heftig. Rollins trägt das ziemlich gut, finde ich. Dieser Shuffle-Moment, so, wo er dann quasi sich wieder in der Masse versteckt, so, weil er noch nicht medical cleared ist, finde ich auch cool. Habe ich so noch nie gesehen. Kann man albern finden. Versteht total, dass Leute das albern finden. Vom rein visuellen Charakter her. Mich hat es irgendwie umgehauen. Für mich ist das Segment halt nur gestorben, als The Vision rauskam. Hm. Ich sag dir, wie es ist. Also Logan Paul und Austin Theory kommen da raus. Und damit ist die Luft für mich weg. So, das ist. Mal abgesehen davon, dass da 15 Dudes stehen, von denen einer ein ausgebildeter Wrestler ist, so. Und da so zwei Flinsen stehen, die Nummer 3 und die Nummer, wenn man Heyman davor setzt, 5 sind bei The Vision.
Ja.
Sehe ich nicht, warum nicht einfach diese 15 Dudes, diese beiden Pisser da wegflinsen, so.
Ja.
Irgendwie, mal davon abgesehen, so.
Da sind wir wieder bei den, wie viele 10-Jährige würdest du schaffen?
Ja!
Kampf auf Leben und Tod.
Absolut. Also
man kann schon davon ausgehen, egal wie gut die beiden da sind, so. Selbst wenn das Brock Lesnar und Oberfemi sind, gegen 15 Leute ist schon problematisch im Zweifelsfall.
Natürlich. Ja. So, das ist schon eine Nummer. Und Rollins ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt überhaupt nicht sich wehren kann. So, der hat ja auch schon Angriffe gemacht, zumindest. Der hat ja Storms gesetzt bei Elimination Chamber.
Ja.
So, ne?
Richtig.
Ey, also come on, so, ne? Und dann kommen die da raus und Austin Theory mit seiner Scheißstimme sagt dann wieder irgendwas. Ey, keine Ahnung, warum redet der so? keine Ahnung, ich komme auf die beiden einfach nicht klar bei The Vision. Jetzt ist Heyman, als wenn Heyman geflüchtet wäre, so nach dem Motto, sinkendes Schiff verlassen.
Heyman ist tot, ja, bitte. Also Heyman wurde, ja. Wurde nahezu umgebracht von Seth Rollins.
Ja, ja.
Bis auf Weiteres ist er jetzt außer Gefecht gesetzt.
Ey, solange man nicht mit einem Stretcher aus der Arena gefahren wird, ist für mich das nur eine Fingerverletzung wie bei Bianca Belair.
Der konnte kaum atmen, seine Nase völlig demoliert.
Ja.
So.
Ja.
Also, ja.
Aber ne, du siehst meinen Punkt. Also ich, ja. The Vision sind für mich geprägt von Bron Breakker und Bronson Reed. Ja. Und die beiden sind nicht da. Und die anderen sind die Ersatzleute. Und das sind nur zwei. Kannst du nicht machen. Du kannst diese Gegenüberstellung so nicht machen. Warum sollten die flüchten vor diesen beiden Jungspunden? Das war tot. Das war tot für mich dann, das tote Segment. Und es wird Mania gegen The Vision, also Rollins gegen The Vision irgendwie geben. Und da habe ich echt Sorge, dass das überhaupt nicht trägt, weil der Heat auch gar nicht da ist und die Leute von The Vision.
Okay, so. Da würde ich tatsächlich einhaken. Also ich, mein Gefühl ist, also wenn Rollins fit ist, so bis Mania, wissen wir halt
wie,
nicht.
Wird er sein.
Aber wenn er fit ist, im Sinne von, der kann auch ein One-on-One-Match gehen.
Ja.
Und muss kein Tag-Team-Match draus machen.
Ach so, ja. Ne?
Wenn der ein One-on-One-Match gehen kann, dann haben wir Seth Rollins, Logan Paul. So. Und das ist stabil, ehrlich gesagt. So. Also von der Main-Eventness sozusagen, der Größe der Namen allein ist das schon was. So. Logan Paul macht keine Scheiß-Matches. Logan Paul ist aktuell natürlich so Three Man Down, die Nummer eins bei The Vision, aber der ist halt auch so von seinem Selbstverständnis her auch schon vor über einem Jahr der Posterboy von Netflix gewesen, so. Ich finde ihn nicht klein. Ich finde im Moment das Auftreten, da bin ich bei dir, schwierig, so. Es wird auch tatsächlich viel von Austin Theory so ein bisschen torpediert, so. Der lässt Logan halt ein bisschen alberner wirken, als es sein muss. So. Und Logan ist schon ganz gut darin, sich selbst albern zu inszenieren. Aber grundsätzlich jetzt erst einmal ist Seth Rollins versus Logan Paul auf dem Papier keine schlechte Nummer. So. Aber ich habe da halt schon so ein paar Fragen. So, es ist unklar. Wir sind eine Woche oder anderthalb Wochen nach der Rückkehr von Seth Rollins überhaupt erst, so, da ist noch ein bisschen was, das passieren muss, nur diese Nummer mit Paul Heyman, die ging mir halt tatsächlich einfach zu schnell, so, weil Becky Lynch hat mir halt versprochen, dass Seth Rollins, wenn er zurückkommt, Paul das Leben zur Hölle machen wird, und dabei kann es sich ja nicht nur um einen Tritt auf den Hinterkopf handeln. So, da muss ja schon noch ein bisschen mehr passieren.
Ja.
Oder Becky Lynch ist sehr überzeugt davon, dass Paul Heyman mit Atemproblemen halt einfach wirklich stark leidet.
Möglich.
Weiß ich nicht genau. Aber so das, also ich finde es, jetzt mal Spaß beiseite, ich finde es tatsächlich ganz cool, dass sie diese Kontinuität beibehalten und dieses Versprechen einlösen, dass Paul Heyman erstmal der allererste ist, der da raus muss und der auf die Fresse verdient hat, so.
Wann hat sie das gesagt? Nach dem Turn damals von Breakker?
Ja, genau. Okay. Als Rollins raus war, ist sie persönlich zu Paul Heyman hingegangen und hat den klein gemacht, aber also so.
Das, ja, doch, ich erinnere mich.
Das
ja,
war
ja
schon geil, wie sie da für ihren Mann einfach ihre Frau gestanden hat und Heyman einfach wirklich zum Zwerg klein geredet hat. Und Paul Heyman ist nun wirklich niemand, der auf den Mund gefallen ist. Das war schon geil. Ja, also das mag ich an und für sich erst einmal ganz gerne. Wobei ich mit Technically Faces, wobei keine Ahnung, ob Rollins letztendlich ein Face sein wird, ne? So, aber ich sag jetzt einfach mal Technically Face erstmal, die mit Rachemotiven umher wandern, immer ein Problem habe, weil Rache für mich immer ein schwaches Motiv ist.
Da unterscheiden wir uns auch. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt im Wrestling, wo wir uns unterscheiden. Blutrache, wichtigste Motiv, wichtigste Eigenschaft von einem Face. Ja.
Eigenschaft auch einfach. Rachsucht.
Talent.
Gut, Blutrache. Genau. So, nein. Aber so das. Aber klar, ey, Mann, da ist noch nicht viel erzählt, so, ne? Da ist halt einfach erstmal so ein GM-Dude, der sagt halt so, ey, Mann, das ist ein bisschen viel Chaos hier, was soll das? So, und dann steht Rollins da halt so und guckt ihn sehr ernst an. Und dann passiert etwas sehr Albernes und dann ist er wieder weg. So, also weil es ist schon, dieser Shuffle-Moment ist schon auch sehr albern.
Du bist auch in der albernen
Erzählung. Ich find, das sieht wirklich sehr albern aus, wenn die so durcheinander, also ganz ehrlich.
Ich fand das innovativ.
Ich finde die Methode grundsätzlich, da kann man drüber reden, dass das schon funny ist, so. Aber es sieht wirklich albern aus. So.
Also ich find's lustig, aber nicht albern, glaube ich.
Ja, ich verstehe das. Vor meinem geistigen Auge sehe ich da halt noch so einen Hütchenspieler, weißt du, der da halt so drei so Bierpong-Becherchen hat, so, ja, und unter einem davon ist Seth Rollins, aber dann unter keinem ist Seth Rollins mehr. Wo habe ich ihn denn hingezaubert? Huh?
So. Ich hab ihn tatsächlich verfolgt die ganze Zeit in der Einstellung bei Raw.
Krass.
Ja, ich wusste, wo er ist. Heftig. Es gab einen so einen Dicken dabei, das war ganz lustig. Das ist auch ein bisschen auch wie Keith Lee. Der war wirklich der eine, der sich halt einfach nicht Rollins sein kann. So.
Fantastisch. Ja, aber ja. Also so, was so Rollins Rolle sein soll und was der jetzt gerade irgendwie im Sinn hat, nachdem er Paul Heyman halt das Gesicht zertreten hat und Logan Paul das Match gekostet hat, weiß ich jetzt halt auch nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist ja total offen in dem Moment. So. Ja. Und dass dann The Vision rauskommen und erstmal einfach die random Heat ziehen, wie sie jede Woche ziehen, so, weil ich fand es auch nicht sonderlich gerichtet. Ey, Mann, das wurde halt mit Fuck You Logan quittiert und das auch nicht leise. Das ist schon okay. So, ich finde, also ich habe dieses Heat-Problem nicht so sehr wie du. Ich habe schon das Gefühl, die Leute hassen die halt schon gerne, so. Die sind halt nicht gefährlich ohne Breaker und Reed. Wenngleich man sich Mühe gegeben hat, Logan zu inszenieren, auch in Elimination Chamber, und Logan dann auch rauskommt mit so, ey, ich hab drei Leute da rausgehauen. So, und genau das macht, was man auch erwarten würde an dieser Stelle. Also ich find's schon okay. Aber da muss halt natürlich jetzt was passieren. Da muss tatsächlich irgendwas mit Substanz passieren, aber das Problem sehe ich ehrlicherweise viel mehr bei Rollins, so, weil das ist halt ein bisschen gerade wildes Geschaffel. Und eben noch wenig Substanz dahinter. So.
Was denn das Wort ist?
Ja, es ist halt wirklich so.
Ich sehe es, ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe nur die Gewichtung irgendwie anders. Also ich sehe das Problem komplett bei The Vision. Für mich ist das falsche Personal. Einfach so, weil Rollins hat die Probleme mit Breaker und Reed. Mhm. So, Paul und Theory waren nicht da, als der Turn passierte.
Ja.
So,
das unterschreibe ich.
Es ist für mich völlig, man hätte das abbrechen müssen. Ich glaube, man hätte das abbrechen müssen, on hold stellen, bis die Leute wieder fit sind, um die es geht. So, deswegen komme ich da auch das meine ich eher mit Heat, also ich meine jetzt nicht, dass diesen klassischen Heat, ob Logan Paul in der Halle Heat bekommt oder nicht so. Mhm. Die Leute, das funktioniert schon irgendwie, klar, das macht Logan Paul schon gut. Mir geht's um den Heat in der Emotion oder in dem Reinkommen für diese Fehde so, und ich fühle diesen Gesamtheat da nicht irgendwie. Dieses, warum ist da jetzt, also, wobei man weiß ja noch gar nicht so richtig, was passiert irgendwie, aber ich verstehe noch nicht, warum Rollins jetzt gegen diese beiden Flinzen geht, die, wie du ganz richtig sagst, nicht gefährlich genug sind. So, ich weiß nicht, ey.
Ja, also die eine Argumentation, die ich da schon sehe, ist, Seth Rollins Problem ist Paul Heyman, so, das ist der, also selbst Becky Lynch hat, wie gesagt, Rache angekündigt, so.
Der ist gelöst, das ist ja erledigt.
Ne? Und zwar in zwei Stufen, Stufe 1, er hat, oder in drei Stufen, so, Stufe 1 ist, so gut es geht, sabotieren, dass The Vision über Elimination Chamber zu irgendeinem Erfolg kommen. Stufe 2, Logan Paul, der sich dann doch irgendwie noch da reingewieselt hat in die Nummer, anstelle von Bronson Reed, mit dem Rollins durchaus ein persönliches Problem haben kann, nochmal extra, weil er hat ihn ja auch zu The Vision nun mal reingebracht. So. Logan Paul da drin, okay, alles klar, da ist einer von Paul Heymans Guys drin, dem mache ich das vereidlich auch, Pauls Plan darf nicht aufgehen. So, und dann als nächstes Paul Heyman den Kopf abtreten. Damit ist das Ding gelöst. Und wenn jetzt wirklich so, in dem Moment, wo The Vision rauskommt und Seth Rollins sich da rausschaffelt, er sich einfach aus der Affäre zieht, weil er mit denen wirklich keinen Beef mehr hat, könnte ich das auch nachvollziehen, wenn das so ist. So.
Das wäre cool.
Und den Weg offen haben wir ja theoretisch, weil dann kamen halt LA Knight und die Usos, glaube ich, ne?
Ja.
Die ja auch Beef mit The Vision haben und haben das eigentlich aufgefangen, so. Und du kannst das weitererzählen und Seth Rollins ist raus aus der Nummer, aber das lässt halt immer noch die Frage offen, was macht er denn jetzt?
Genau, was macht er jetzt? Was soll das? Ja.
Genau, ich check Logan Paul gegen Seth Rollins auf dem Papier, sehe aber die Story dahin noch nicht. So, da bin ich tatsächlich bei dir, ne? Das will ich gar nicht, das habe ich das gleiche Problem wie du. Aber ich check auch genauso, wenn man das an der Stelle abbricht. Ich weiß es nur halt einfach noch nicht, weil Seth Rollins mir wirklich einfach gar nichts gegeben hat, außer eben Maske hochziehen, ernst gucken, Maske wieder aufziehen, Shuffle. Mhm. So.
Ja.
Mal gucken. Aber ich würde mich nicht, das vielleicht noch dazu gesagt, ich würde mich jetzt nicht öffentlich hinstellen und das irgendwie total der Lächerlichkeit preisgeben und so. So albern finde ich das nicht. Ich finde, das sieht optisch albern aus. Ich finde aber die Masche an sich schon ganz spannend, weil ich mich schon frage, was dann Meta dahinter steckt. So, also ob die Idee auf der erzählerischen Ebene davon halt ist, so okay, The Vision mit diesen handgepickten Typen so und der Zukunft von Wrestling, ne? Das Passé, das hat nicht funktioniert, alles klar. Die haben alle zu viel Ego, die haben alle ihre eigene Agenda, so. Okay, hier komme ich, Seth Rollins, mit meiner Vision wieder zurück, so. Ich bin ein Mann des Volkes, wir sind alle gleich, wir sind alle auf Augenhöhe mäßig, so. Wir sind alle maskierte Mutterficker, so. Und wenn nämlich die Leute dann, das dazukommt, ne, in real tatsächlich alles Leute sind, die bei und mit ihm trainieren, dann ist es ja aus seiner Perspektive noch mehr so, eher die Zukunft von Wrestling formend. Ja. So, also ist das hier eine neue Bewegung, die Seth Rollins da mitbringt, so, die nochmal anders funktioniert und die ein Learning aus Division ist. Das ist das, was ich mich gerade frage. Was ist gerade Seth Rollins Game? Ich interessiere mich null für seine Rachegelüste und die Feen, die er mitbringt. Ich interessiere mich wirklich für seine Idee von der Zukunft, die das gerade sein könnte. Das ist das, was worin ich die Spannung sehe.
Guter Punkt. Müssen wir darauf achten.
Ja.
Ja. Wäre lustig, wenn er einfach seine Schüler mit reinbringt.
Ja.
Performance Center Invasion. Einfach alle da tötet. So.
Ja.
Ja.
Why not?
Das ist eine Deutsche, ist jetzt gerade aufgenommen worden in die NXT-Class. So eine Crossfitterin. Interessant. Ja.
Ja, und dann, wir sind echt viel bei den Männern, ne? Aber ist ja nun mal so, so ist WWE gerade.
Ist nicht weniger an uns.
Muss man noch konstatieren, dass in der bewegten Geschichte von Judgment Day ein weiteres Mitglied, das andere Mitglieder um sich gesäumt hat, geschasst wurde. Das ist ja wirklich die Historie von Judgment Day, dass die Leute, die Leitfiguren dieses Stables waren, von den anderen hintergangen werden. Und so ist es nun auch Finn Balor passiert.
Angefangen mit Edge.
Angefangen mit Edge, dann Rhea Ripley und Damian Priest. Nun also Finn Balor, der Nächste.
Fantastisch, ja. Wobei dieser Split ja dann immerhin von Finn Balor mehr oder weniger initiiert wurde.
Ja, so, ne? Schon also, mehr als weniger. Ja.
Mehr als die anderen auch das getan haben. So, man konnte nicht wissen, was JD McDonagh dann macht und so, aber ja, es gab halt, vor allem es war wieder dieser Pele-Kick, ne?
Ja.
Wie damals bei NXT. So. Ja. Der zweite große Titel-Run von Bella bei NXT wurde auch mit so einem Pele-Kick eingeleitet. So, wo er auch so die Jacke so tut, als wenn er die Jacke auszieht. Und sie dann nicht auszieht, sondern einen Kick macht. Also stark.
Dieser geile Spannungsaufbau dahin auch, weil nachdem er dann halt so diesen Schaf bekommen hat von Dominic Mysterio, er mit dem Rücken zu ihm zurückgeht und sich so über die linke Schulter guckt, um halt den Abstand auszuchecken. So, wie weit steht er von mir weg?
Fantastisch.
So, und man so weil Finn Balor, dieser Move ist halt so doll, auch vor allem an Face Finn Balor irgendwie geklebt. So, man sieht es so geil kommen, auf so eine ganz wunderbare Art. So.
Ja.
Fand ich richtig, richtig schön inszeniert. Mir gefällt Finn Balor die letzten Wochen ganz, ganz fabelhaft.
Ey, ich sehe die Ausführung von diesem Split so, war sensationell. Fand ich richtig gut gemacht. Mhm. So, ne?
Ich auch.
Ich sehe nur wenig langfristiges Potenzial in einem Face-Run von Finn Balor. Sehe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, weder Interesse dran, noch sehe ich da irgendwie Potenzial oder sonst was, so. Keine Ahnung.
Du, ich glaube, auf eine gewisse Art ist der Face Run von Finn Balor der nächste Dienst an seinen Judgment Day Kollegen.
Dass er da nochmal alle wrestelt und irgendwie overbringt.
Ja, schon. Finn Balor ist, Mann, wenn man den nochmal auf Championship-Level hätte pushen wollen, hatte man jetzt die Gelegenheit dazu, ne? Finn Bella ist, glaube ich, auch schon einfach so angekommen auf dem Punkt von, ich bin hier, um das Ding insgesamt voranzutreiben, so. Und vor dem Hintergrund macht dieser Turn total Sinn. Und er soll dafür auch seine Blumen vom Publikum kriegen. So, es ist schon richtig, ihn face zu turnen in der Nummer, damit das honoriert wird, was er dort halt dann macht mit denen. So. Aber ich sehe da sonst auch wenig jetzt so Zukunftsmusik drin, dass Finn Balor die nächste Erfolgsgeschichte schreibt oder sowas. Das ist, glaube ich, auch gar nicht die Idee.
Ich hoffe nicht. So, das ist, glaube ich, das wäre jetzt irgendwie nicht mehr so geil. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte es, glaube ich, anders gelöst. Ich hätte, glaube ich, wirklich mit den Sympathien für Dominic Mysterio irgendwie gespielt und da so einen vernünftigen Tweener bis hin zum Face rausgemacht, glaube ich. So, das Potenzial war da. So, jetzt ein bisschen weniger wieder. Der geht schon jetzt halt full heel.
Ja.
Nimmt auch gar nicht mehr, wie vor ein paar Monaten noch so, die Reaktion, die positiven Reaktionen auf. Mhm. Kriegt sie auch weniger. JD McDonagh ist jetzt auch full heel, so. Das ist schon jetzt eine recht klare Gemengelage bei Judgment Day.
Ja.
Ich glaube, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es mit Dominic versucht. Vielleicht warten sie damit aber auch noch so 1-2 Jahre.
Ja, so, das glaube ich auch.
Dass man echt so ein, ich will eigentlich einen Tweener. Ich will eigentlich wirklich einen Eddie Guerrero. Mit Dom haben im Endeffekt. Muss man gucken. Ja. Aber ey Mann, wenn man jetzt irgendwie JD McDonagh gegen Finn Balor bekommt die nächsten Wochen.
Bitte.
Ey, nehme ich so. Die beiden, als die warten, glaube ich, auch nur darauf, seit Jahren so gegeneinander zu wrestlen. So,
ja. Ne?
Die sind, der eine hat dem anderen Wrestling beigebracht, so, die kennen sich unfassbar gut. Das sind fantastische Wrestler.
Voll.
Da ist viel zu holen.
Voll. Und es ist auch geil, dass derjenige, der diesen Split dann vollzieht, ausgerechnet Judgment Day McDonagh ist.
Ja, schon. So. Stimmt. Ja.
Weil er war es ja, der dann Finn wirklich auch angegriffen hat nach diesem Paylay. So.
Ja, stimmt. Ne? Das ist entscheidende Zünglein an der Waage quasi.
Definitiv. Und ab da war es ein Brawl, alle gegen Finn.
Ja.
Und er ist auch dann schon die Figur, die am ehesten auf der Kippe steht, bei der man sich fragt, zu wem steht er jetzt so. Und das hat er sehr deutlich gemacht dann.
Nach den letzten Wochen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ganz cool. Ey, eigentlich könnte man jetzt auch wieder. Du könntest eigentlich jetzt wieder das alte Judgment Day aufbauen. Priest, Ripley und Bella.
Stimmt.
Die sind ja frei gerade.
Ja, ist richtig.
Priest hat einen Scheiß zu tun.
Priest hat ein Tag-Team mit R-Truth und einfach ein Tag-Team-Turmoil gewonnen.
Ey, es ist so bitter.
Ja, aber es ist passiert.
Ich habe während des Matches mal so auf Priest geachtet.
Ja.
Ey, der wirkte echt nicht glücklich.
Ja.
Der wirkte so oft, so, als wenn er gerade irgendeine House-Show worken muss, aber eigentlich irgendwie nur auf dem Sofa liegen will.
Ich sag dir, wie es ist, ne? Wenn jemand zu dir kommt, so aus dem Management und so ist so, hey, guck mal, hier ist dein neues Shirt-Motiv. It's Wepper time. Dann kommst du doch nicht mehr gerne zur Arbeit, wenn ich Leute so behandle.
Also du arbeitest in einem Burgerladen oder so, weil das hört sich halt schon an, als wenn du einen Burger, der Wepper ist, vertickst.
Aber weißt du, wenn Leute dich so behandeln, dann ist doch alles zu Ende.
It's Wepper time, Alter. Ja.
Ja. Ja, aber ja, ey, also tatsächlich, ne? Original Judgment Day, beziehungsweise meinetwegen noch Edge zurück.
Kann man machen.
Ja. Kann man machen.
Ja. Wo ist eigentlich Jericho, Mann? Der sollte auch schon zu Jahresbeginn kommen.
Wahrscheinlich nicht medically cleared.
Ja, ist einer der Shuffle-Dudes von Rollins. Der Dicke.
Ja. Oh, irgendwer hatte doch jetzt gerade in der Promo gesagt, you just made the list. Da musste ich auch
Punk,
sehr lachen.
Das hat Punk gesagt.
Stimmt, Punk war es.
Ja, das hat er zu Reigns gesagt.
Herrlich, herrlich.
Herrlich unnötig.
Genau, absolut.
Ja. Was heißt Wepper?
So ein Ausruf, oder? Ricky Martin hat auch immer so, Wepper!
Wenn Ricky Martin...
Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich glaube, das ist halt wirklich einfach so ein Ausruf. So.
Dass du Ricky Martin droppst. Gibt's den noch? Macht er noch so Mucke?
Ricky Martin hat gerade erst einen famosen Auftritt im Rahmen der Bad Bunny Show beim Super Bowl gemacht. Komm mal klar auf dein Leben, Bruder.
Ja. Also der Ricky Martin.
Und Ricky Martin hat einen hochpolitischen Song gesungen. Das war großartig.
War das der Typ, der da mit dieser Gitarre in diesem Feld saß?
Ja.
Das war Ricky Martin?
Ja.
Krass.
Also nee, der auf dem Stuhl. Weißt du, auf diesen zwei Plastikstühlen, die dem Albumcover von Bad Bunny nachempfunden
sind. Nee, okay, dann den habe ich glaube ich
nicht genau, nicht das war Ricky Martin, nicht dieser, genau.
Okay, ich meine einen anderen so.
Ja, genau, hab ich dann auch realisiert. Das war Ricky Martin. Ich habe auch erst so, warum kommt mir der bekannt vor? Habe ich das später gecheckt, das war Ricky Martin.
Der muss ja auch schon mittlerweile über 50 sein, oder?
Weiß ich nicht genau, so aber es sah fantastisch aus.
Ricky Martin, sie wird immer fantastisch aus.
Höchstwahrscheinlich.
Gibt's einen hier, Julio Iglesias? Gibt's den?
Keine Ahnung.
Der bei,
ob es den noch gibt, weiß ich nicht genau.
Bei How I Met Your Mother auch mal so eine Rolle hatte?
Hatte der?
Ja, da war er mal so ein Masseur, der irgendwie mal mitgekommen ist.
How I Met Your Masseur?
How I Met Your Mother, ja. Alter.
Ja.
Ey, diese Latino-Dudes aus den 2010ern. Ich sag dir, die haben gelebt.
Ja.
Können wir endlich über Danhausen reden?
Sehr gerne.
Geil. Danhausen, Alter.
Alles klar. Wepper ist ein Ausruf.
Ja, soweit warst du schon.
Ja, ja. Bla, bla, bla. Ich will nicht AI-Overviews vorlesen, das nervt. Aber
während du suchst, kann ich noch eine Anekdote erzählen zu Wepper. Es gab damals dieses grandiose Judgment Day-Segment.
Ja, vergleichbar mit Juhu. Ein Ausdruck der Freude halt einfach. Passt du,
dann ist es noch lustiger.
Passt zu Damien Priest, für mich einfach der glücklichste Mensch der Welt.
Ja,
strahlt immer Freude aus.
Juhu.
Ja, ist nicht einfach nur ein random spanisches Wort, das man einfach für.
Fantastisch.
Naja, egal.
Der kam damals rein. Also es gab so ein Segment, da hat gerade Liv Morgan Dominic Mysterio bezirzt vor zwei Jahren. Oder
als
so.
Sie ihn noch rumkriegen wollte, so mäßig.
Ja, da wollte sie ihn noch so rumkriegen und er war noch so ein bisschen schüchtern. Und es gab dieses Segment, da waren sie Backstage und sie hat ihn so gestretched. Hat sie so dein Bein hochgenommen und lag so auf dem Sofa und hat ihn so gestretched. Mhm. Da war Kalito auch noch bei
Judgment Day. Ich erinnere mich so lebhaft daran.
Ja, ja, großartige Zeiten. Und da stretchte sie Dom und dann kam irgendwie Damien Priest rein und sagte, Weppa!
Guck mal, das hatte ich jetzt nicht mehr erinnert.
Und also scheint es auch noch die großen Köpfe von Finn Balor und JD McDonagh, die guckten da noch so schräg durch die Tür. Und dann kam Kalito rein und
stimmt,
so. Kalito hat noch irgend so einen Witz über oh, for me it looks like very hard oder so gebracht. Also wirklich, das waren noch so richtig funny Judgment Day Zeiten.
Ja.
Da hat der Wepper gesagt. Ja.
Was Judgment Day alles durchgemacht hat, Alter. Ist schon eine crazy Faction, dass die noch besteht. So und
unfassbar.
Immer, also ist schon bemerkenswert.
Ja. Wird personell von den Power Rankings aber immer schlechter. Mit dem im Laufe der Zeit, finde ich so.
Ja, solange Liv Morgan da ist, mache ich mir da keine Sorgen.
Ja, aber am Anfang waren da waren mal zwischenzeitlich Edge, Priest und Ripley und hatten ein heftiges Power Ranking.
Ja, aber das war vor der überkrassen Zeit von Rhea Ripley, das kam danach.
Mhm.
So.
Das Power Ranking wurde aber dann nicht höher, weil immer nur Ripley und Priest Power hatten.
Ja, ja. Ja, Bella kam dann nicht mit so viel Power da rein, das muss man fairerweise sagen. Also der ist natürlich fantastisch vom Ding her und
Atrus hat es mal einmal kurz wieder nach oben gebracht, das Power Ranking.
Kalito auch natürlich.
Kalito, ey.
Ja, ja, klar.
Kalito als GWF.
Ey, aber to be fair, im Moment ist, was das Power Ranking angeht, wenn du bei dem Begriff bleiben willst, Judgment Day ganz, ganz, ganz klar von seinen Frauen geprägt, ne? So, also da hast du halt mit Liv Morgan eine Number One Contenderin drin, da hast du mit Raquel Rodriguez eine ehemalige und jederzeit wieder mögliche Number One Contenderin, weil die wirklich einen starken Run hat von ihrem Standing gerade so,
klar, wie
sie präsentiert und inszeniert wird. Und du hast mit Roxanne Perez halt eine, bei der das halt auch schwelt, das jederzeit sein zu können. Das ist schon ein starkes Trio, die drei.
So schade, dass die verletzt ist, ey. Oder ist sie verletzt?
Ich glaube nicht, dass sie verletzt ist. Ich meine ja einfach nur Urlaub, oder?
Ein langer Urlaub. Auf der Road to WrestleMania. Komische Zeit.
Ich glaube, die hat geheiratet oder so Shit. Oder vielleicht verwechsel ich das auch. Ich weiß es nicht.
Welchen Hurensohn hat die geheiratet?
Ich weiß es nicht. Ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten.
Ich war letztens schon, ich wollte letztens schon in die USA fliegen und Miles Bourne einen aufs Maul hauen, weil der irgendwie mit Stephanie Verkehr oder so liiert ist.
Mit Stephanie verkehrt. Entschuldigung.
Nee, ist in Ordnung. So, finde ich unmöglich.
Finde ich unmöglich.
Wirklich, da hat niemand mal irgendwie gefragt oder so. Und jetzt erzählst du mir irgendwas von Roxanne Perez heiratet.
Weiß ich nicht, ob es stimmt, Mann.
Dann laber doch nicht so einen Scheiß.
Ich guck das jetzt nach.
Frag mal Sven.
Sven, bitte bestätige das einmal.
Frag mal wirklich gerade. Schreib ihm mal. In diesem Moment, schreib ihm mal.
Ja.
Wir haben hier noch bestimmt 10 bis 50 Minuten Aufnahme.
Ist mir echt zu anstrengend, ihm jetzt zu schreiben. Sorry, Sven. Vielleicht hat sie auch nicht geheiratet. Ich weiß es wirklich nicht.
Das will ich für dich und sie hoffen. Nee, für sie nicht, aber für den Typen.
Meine Fresse. Falls es ihn gibt, diesen Typen.
Scheiße. Ja. Danhausen.
Nee, sie ist tatsächlich verletzt.
Gut. Also nein. Natürlich nicht gut, dass sie verletzt ist, aber alles ist besser, als wenn da jetzt irgend so ein Hurensohn sie geheiratet hat.
Guck mal, so entstehen halt Gerüchte, ne? Ich habe irgendwo was aufgeschnappt von irgendwem anders, der geheiratet hat, und weil aber Roxanne Perez auch weg ist, bringe ich das automatisch damit in Verbindung, und so passiert das. Ja.
Okay. Ja, sei besser.
Ich hab's doch jetzt aufgeklärt direkt.
Ja, geh doch auf X und schreib jetzt erstmal Roxanne Perez. Sorry, married, keine Ahnung, Don Fuero. Oder
sorry, Roxanne, Perez-Fans.
Ja.
Ja, falls ich euch vor den Kopf gestoßen habe.
Also Danhausen.
Ja.
Ich bin entzückt.
Entzückt?
Ich bin ein Fanhausen. Ich hätte nicht gedacht, dass man Danhausen bei WWE in der Form so schnell overkriegt. Also sowohl bei mir als auch beim Publikum. So, die ja auch durchgedreht sind, als er jetzt sein erstes In-Ring-Segment hatte. So, was göttlich war, wie Michael Cole, Kudos, so, weil Danhausen hat halt irgendwie T-Shirt-Boy, hat dann irgendwie den die T-Shirts bekommen und einfach so sloppy as fuck ins Publikum geworfen. Ja. Michael Cole sagte noch so, ein Typ hat jetzt alle T-Shirts bekommen.
Ja.
Hat er so nebenbei. Es ist fantastisches Segment mit dem Rauslaufen noch, wo das Licht schon so früh angeht und er rennt. Es hat so eine gewisse, auf eine gewisse Art Orange Cassidy-Vibes. Aber ganz anders. So.
Ja.
Also dieses nonchalant, super legere, so. Ich bin entzückt, wirklich, wirklich. Das ist ein Resonanzkörper für andere Wrestler, den ich so nicht hab kommen sehen. So, weil das darf man nicht vergessen, diese Backstage-Segmente, die machen ja was, die haben ja irgendwie einen Sinn. Man kann an so einem Danhausen tatsächlich die verschiedensten Charaktere resonieren lassen. Jetzt ja, hat man irgendwie El Grande Americano, man hat The Miz, man hat ganz Judgment Day gehabt, und da passiert halt irgendwie was. Dann hast du dieses dumme Motiv mit dem Fluch.
Und dann greifen sie das ja auch noch auf, ne? In der nächsten Show so, guck, was mit Dominik passiert ist, als der verflucht worden ist. Titel verloren.
Also die Flüche wirken bis jetzt alle. So, ne? El Grande Americano auch fatal. So. Ey. Ich bin ein Fan von diesem Typen. Das ist ein liebenswerter Dude, so. Der ist irgendwie 22 Jahre alt. Hat er letztens gedroppt. Ich. Lacht Triple H über den?
Nee, glaube ich nicht.
Okay, dann lachen aber einfach irgendwelche.
Darfst nicht vergessen, Triple H war in The Eggs. Das ist Triple H's Humor.
Ja, okay, ich. Das ist.
Also
das
ziemlich ist nicht sicher ist, das ist das Triple H's Humor.
Ja, okay.
So, aber er denkt, Kinder lachen darüber, glaube ich.
Vielleicht lachen seine Kinder darüber.
Das ist möglich.
Oder so. Und dann findet er das irgendwie okay.
Ja.
Ey Mann, ich bin, also mich hat er. Mich hat Danhausen wirklich. Ich bin drin.
Danhausen, Alter. Ich finde diese ganze Erscheinung so. Ich finde es so, also wie viel der jetzt auch in den Shows war, jetzt nicht, der hat ja nicht unfassbar viel Screentime, er war immer irgendwo, so taucht er einfach irgendwo auf.
Stimmt, 4, 5 Segmente bei Raw jetzt.
Mit irgendwem so und labert irgendwas.
Die Manthausen, Alter, das ist super lustig.
Und stellt halt so Ansprüche, und ich finde, was mich tatsächlich am meisten unterhält daran, wie er das macht und was bei WWE einfach nochmal auf einem anderen Level so durchschlägt, ist, der macht die Sachen halt so einfach halbärschig.
Weißt du? Mit Cassidy, ja.
Ja, genau, aber halt nicht so als eben wie bei Orange Cassidy, dass es halt so super lässig ist, sondern halt so dieses unbeholfen halbärschige so.
Ja.
Da wird ja so also man mag jetzt auch einfach mal behaupten, der wird inszeniert als so ein Typ, der jetzt irgendwie auch nicht so aussieht, als wäre er krass. Und der gleichzeitig sich vielleicht auch gar nicht so viel Mühe gibt, wie er müsste, wenn er halt so krass sein will, wie er behauptet sein zu sollen, wenn er Hall of Famer sein will, was auf seinem scheiß Schmierzettel steht, so.
Ja.
Ist irgendwie, das ist so auf so eine tatsächlich sehr angenehm unschuldige Art,
ja,
geben sie ihn der Lächerlichkeit preis, so. Und wir haben wirklich im Wrestling viel ekelhaftes Leute der Lächerlichkeit preisgeben gesehen, dass so ein Danhausen da wirklich wholesome ist in dieser Nummer. Ja. Wenn der halt so rauskommt und auch so seine eigene Catchphrase halt so. Very nice, very evil. Einfach so runter erzählt. So ja. ihm selber egal seiend.
Am Danhausen, very diese, nice, very evil.
Diese T-Shirts einfach so lapidar da reinwirft, so. Ja. Dann auch Michael Cole ja noch eins zuwirft, so in die Richtung.
Von Michael Cole. Ja.
So. Und dann einfach nicht mal seinen Verschwindeakt wieder geil hinbekommt. Das, ja, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich in diesem Wrestling-Zirkus, in dem so viele Sachen so bemüht ernsthaft inszeniert werden, wenn es eigentlich um nichts geht. Wir hatten es halt gerade ja wirklich so, ne? Ja. Die Probleme von Roman Reigns und CM Punk sind wirklich einfach richtig albern.
Ja.
So, da ist da ist Danhausen halt wirklich einfach erfrischend unschuldig und wholesome auf so eine gewisse Art. Ich finde es schon auch tatsächlich drollig und erwische mich dabei, wie mir das viel besser gefällt, als ich will. So.
Ja.
Ja.
Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Also, er ist ja auch Teflon, ne? Also, der ist ja gar nicht angreifbar.
Nee.
Diesen Charakter kannst du gar nicht angreifen. Das Schlimmste wäre, wenn er, also man kann ihn auf eine Art zerstören, indem er keine Reaktion bekommt.
Ja.
Die Leute völlig scheißegal sind. Das ist aber nicht der Fall. Die Leute freuen sich über ihn mittlerweile.
Ja.
Nach zwei Wochen.
Ja.
So. Sind irgendwie, haben irgendwie Bock. Die Leute machen mit, der hat ein unfassbar starkes Social Media Game. Also der ist sehr aktiv.
Absolut.
Social
richtig.
Media so, macht sehr viel, interagiert vor allem mit Wrestlern und Wrestlerinnen. Also der hat eine sehr, sehr krasse Interaktionsrate so. Alle möglichen Leute gehen auf ihn ein und wollen irgendwas und sagen irgendwie, Chelsea Green sagt dann irgendwie, er soll irgendwen verfluchen und so. Also da ist unfassbar viel los. Das heißt, auf diese Art schafft man auch Nähe zur Crowd. Mhm. Weil wenn die Crowd, so ein Fan irgendwie, sieht, dass er mit den Leuten interagiert und irgendwie aufgenommen ist, so, dann macht das natürlich auch was. Ey, ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte und ich glaube, das ist ein wirklich innovatives, wichtiges Stilmittel. Der Typ, ich sehe den als Stilmittel. So, oder vielmehr als ein Motiv irgendwie. So, das, mit dem man sehr viel machen kann für eben auch andere.
Mhm.
So, der wird jetzt selbst, der wird nicht viele Matches haben oder so. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Match haben wird. Ehrlich gesagt, muss man
bestimmt
mal gucken.
Aber ja.
Keine Ahnung, so. Ey, es ist halt, wie gesagt, ein Überraschungselement, ne? Da kann alles passieren. Der kann mit jedem auf einmal interagieren. Der kann einfach mit Oberfemien im Segment sein. Nächste Woche bei SmackDown.
Ja.
So, diese Woche. Diese geht nicht. Nächste kann das. So. Es ist alles irgendwie denkbar. Die GMs haben irgendwie Spaß mit ihm, so. Sind irgendwie genervt, aber auch irgendwie, finden ihn auch irgendwie drollig. Keine Ahnung. Love it.
Ja. Allein, ich fand Miss-Reaktion auch tatsächlich Gold, so, dieses kurze Aufeinandertreffen, so, wie Danhausen auch so super Bescheid weiß über ihn, so, aber dann trotzdem es nicht so richtig zusammenkriegt und sich so ein bisschen so drollig verzettelt, so, liebenswert, und Miss ihm einfach richtig doll in sein, und Miss ist ja eigentlich so ein super needy Typ, der sich immer irgendwen schnappen will, so den er protegieren darf,
ja,
und der mit seiner Rolle kokettiert und dann sagt er, also, nee, du doch nicht. So, das ist, also weißt du, dieser Charakter von The Miz mit all seinem Geltungsbedürfnis ist da halt auch wieder so wunderbar entlarvt worden davon, während Danhausen halt mir wirklich ganz cool und sympathisch erzählt, wie das alles, wie er einfach auch überfordert mit dieser Situation ist. So. Der reagiert ja auch auf alle Sachen immer mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja. So, weißt du, ja, wie so dieser neue Typ einfach, der so, so, wie so ein Praktikant, der da halt reinkommt und einfach nichts kann, so, nichts mitbringt, außer so eine Sache, an die er irgendwie irrational doll glaubt, in seinem Fall halt dieses Verfluchen.
Ja. So.
Ja, das ist, ja, das ist schon tatsächlich wirklich sehr herrlich. Ja.
Und er improvisiert gut dabei.
Ja,
das glaube ich auch. Mist sagte irgendwie so, ja, aber keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock hier, dieses Goth-Kid irgendwie unter die Fittiche zu nehmen, dass niemand zur Party einlädt. Und dann sagt Danhausen so nebenbei so, was, ich war mal Prom-Queen. Das ist aber so, das ist so, also murmelt er so vor sich hin, so in der Situation. So, das ist so geil. Ja, ja, ja. Ich hoffe, er verflucht noch mehr Faces auch.
Ja. So. Hausen-Wortspiele übrigens auch generell eine gute Sache.
Hausen, Seattle-Hausen, Alter.
Ja. Seattle-Hausen ist ja so, das ist wirklich total gut als so dieser Moment gewesen, in dem er das einführt,
ja,
weil es phonetisch gar nicht funktioniert.
Nein.
Ist perfekt. Ist wirklich großartig.
Ja.
Ja. Man hätte das nicht in einer Stadt anfangen dürfen, in der es besser funktioniert hätte, so.
Ich denke auch.
Das ist absolut richtig, das in Seattle zu machen. Dan. Seattle. Dan. Klar. Liegt nahe.
Guck mal bitte, wie der mit bürgerlichen Namen heißt, wenn du dein Handy gerade hast.
Irgendwas mit
Dan. Wenn der Daniel bestimmt heißt oder so. Ja,
wahrscheinlich. Donovan oder sowas, glaube ich, wenn ich mich nicht.
Donovan gibt es.
Ja, ja. Es gibt alles.
Ja.
Im Zweifelsfall.
Ist auch einfach Dan, den Namen.
Danhausen. Donovan, tatsächlich. Donovan Andrew Danhausen.
Okay. Was? Der Nachname ist dann doch Danhausen auch.
Ja.
Ja. Okay. Ja. Ja, geil. Schön, das waren, keine Ahnung, 8 Minuten oder so Danhausen-Talk. So. Wofür habe ich diese Notizen, wenn ich nicht drauf gucke? Rollins haben wir, Danhausen haben wir, Cody haben wir, Reigns Punk haben wir, Fotzen.
Mein persönlicher Downer bei Danhausen allerdings, dass er für sein erstes In-Ring-Segment ohne Tänzerin rauskam. Ich habe mir das schon sehr gewünscht, dass es immer sein Auftritt sein wird.
Ja, stimmt.
Aber na gut.
Auch ganz schön, seine Frau hat da mitgemacht bei Elimination Chamber.
Ist das so?
Ja, die war am Start.
Cute. Aber andererseits passt es zu seiner Inszenierung und seinem Charakter jetzt gerade halt auch gut, dass sein Auftritt dann doch wieder so glowballed ist, ne? So. Mhm. Das ist schon ganz cool. Ja, ich habe schon noch, also du hast es vorhin so ein bisschen lapidar abgetan, also naja, wenn du drüber reden willst mäßig, aber ich persönlich hab ja schon so ein bisschen mit Spannung Rhea Ripley und Jade Cargill in ihrem Aufeinandertreffen mir angeschaut. So, weil das mir eine Rhea Ripley zurückgegeben hat, die mir gefehlt hat.
Mhm. Ja, das war ein Segment. Da war ich so ein bisschen ambivalent drin. Also ich ertrage Jade Cargill-Promos leider nicht.
Ja, das ist ja normal.
Aber das hat mir dann schon auch ein bisschen Rhea Ripley kaputt gemacht, so, weil das ist ja schon eine Wechselwirkung dann so. Sie kann nicht alleine eine Promo tragen. So, das war schon heftig. So, Jade Cargill ist halt richtig scheiße am Mike. Bei WWE.
Ja.
Die ist richtig scheiße da. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das irgendwie, keine Ahnung, hat sie irgendwie zu hohe Ansprüche und kann die nicht erfüllen dann und der Druck wird zu groß oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube dir kein Wort. Es nervt. Der Talk war ganz cool. Also ich fand dann die Auflösung ganz cool, so dass sie, dass Rhea Ripley dann irgendwie gesagt hat, so ja, Diggi, so du bist für Ästhetik und irgendwie Optik gebaut, so, und ich bin fürs Kämpfen gebaut. Du fahrst so cool. So, das war eine coole Message, das fand ich geil. Da habe ich Ripley auch wiederum alles geglaubt.
Mhm.
Ja, nur der Cargill-Faktor, ey. Boah. Ich brauche schon noch bis Mania so ein, zwei Promos von ihr, damit ich richtig in dieser Fehde drin bin.
Ja, du, ich weiß gar nicht, ob das kommen wird. So. Ich habe in die Fehde als Fehde gar nicht so viel Hoffnung. So. Also ich lasse mich gerne davon überraschen, wenn Jade Cargill mal was Gutes raushaut, so, dass sie das theoretisch kann, hat sie bei AEW schon gezeigt.
Ja.
So, finde ich. Bei WWE halt bisher nicht. Ich habe da aber, wie gesagt, wenig Hoffnung drin, dass sich das ändert. Aber ich bin tatsächlich jetzt so langsam, und das, da war dieses Segment schon der Turning Point und gar nicht mal irgendwie jetzt so die Matches der letzten Wochen und Monate, sondern wirklich dieses Segment, Rhea Ripley alleine ohne Io Sky, so.
Ja.
Das gibt mir halt schon so ein Vibe und die tatsächlich den positiven Ausblick auf so, da könnte ein Comeback einfach von Rhea Ripley, so komisch das klingt, weil weg war sie ja nicht, aber weißt du, so zu alter Stärke,
ja,
halt einfach ins Haus stehen, weil bei WrestleMania Jade Cargill, die, und da hat Rhea ja recht, eine imposante Erscheinung ist, so hands down, einfach wegflötet.
Mhm.
Das ist schon etwas, das sehne ich ein bisschen herbei, so.
Wegflötet.
Da würde ich mich drüber und drauf freuen, und das braucht diese Women's Division auch ein Stück weit, weil Jade Cargill hat dieser Women's Division gar nichts gebracht als Champ, so.
Wirklich nichts.
Und
also wirklich gar nichts.
Das, ja. Und das muss sich ändern. Und wenn das passiert, indem Rhea Ripley das Ruder wieder an sich reißt und zu alter Stärke zurückfindet,
ja,
hey, dann ist das schon cool, so.
Ja. Ach, man, ich glaube halt einfach nicht daran, dass. Also, man, es braucht halt immer zwei, so. Ich weiß nicht, wo es auch für Ripley hingehen kann, wenn deine Gegnerin so schwach ist. Also, so schwach jetzt nicht von dem Power-Ranking her, so, ne? Wenn wir mal wieder so eine Karte nehmen oder ein Videospiel.
Ja, ja. Aber so schlecht.
Aber sie ist halt so schlecht, dass ich da ein bisschen Angst habe, dass Ripley einfach unter die Räder kommt, nicht, aber da bleibt, wo sie ist. So. Und Ripley muss für Mania in meiner Gunst halt noch echt steigen. So. Die muss was liefern, weil die letzten Wochen sehr wenig gemacht hat. Die war halt in der Tech Division unterwegs und hat mit Io Sky gekuschelt. So.
Ja.
Das ist das, was sie gemacht hat. Und das ist jetzt auch wieder eine sehr kurzfristig gebaute Sache. Die Fäden, die über Elimination Chamber zustande kommen und die dann halt zwei große Titelmatches für Mania sind halt immer so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, habe ich das Gefühl. Muss man jetzt schauen. Ich hätte auch bei den Frauen gerne mal einfach einen monatelangen geilen Aufbau.
Kriegst du bei Steffi und Liv.
Ja, da kriegst du das wahrscheinlich, ja. Bei den Männern hast du ja auch nur an einer,
genau,
Stelle, ja.
Ja, eben.
Ja. Weiß ich nicht. Frag mich in zwei Wochen nochmal.
Mach ich.
Wenn ich nochmal zwei Smackdowns gesehen habe irgendwie. Oder auch noch eine Raw, wo dann Jade Cargill vielleicht mal hinkommt oder so. Mhm. Dass da irgendwas noch passiert, weil ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht, was die mir erzählen wollen. Die haben mir jetzt erzählt, dass die eine irgendwie so trainiert und die andere so trainiert. Weiß ich nicht. Jetzt muss man halt noch kommen. Vielleicht irgendwie, wer größer ist noch oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja.
Ja.
Ripley ist einer der größten Stars, so. Die, ja, haben, also.
Du tust das jetzt so lapidar ab. Ich finde schon, das, was sie da herausgeschält haben, schon wichtig, ne? Also ich finde, und du hast es im ersten Anlauf dann ja auch schon ein bisschen mehr gewürdigt. Also ich finde diesen Unterschied von, du machst das, damit du als etwas gesehen wirst. Ich mache das, weil ich etwas sein will. Es ist ein fundamentaler Unterschied zwischen den beiden.
Voll, das hat, ne, Ripley klar gemacht, ja.
Genau, und das, ja, und das finde ich als so Face-Statement, hast du ja vorhin auch gesagt, ich finde das total geil, so, weil das entlarvt Jade Cargill ja auch ein Stück weit, weil ungefähr so trägt sie sich ja auch als Champ, so, sie läuft etwas hinterher, als dass sie gesehen werden will.
So, das wird auch eigentlich gar nicht so, hatte ein Match,
genau,
gegen Cargill, gegen, wie heißt es, Grace, ja.
Genau, mit Michin ein bisschen Gedings gehabt, so, ja, machen sie jetzt auch nochmal wieder, das nervt mich übrigens kolossal. Michin mit Candlestick nervt einfach, wie sie überall an jeder Ecke steht und wartet, so.
Ja.
Aber, und mit B-Fab im Gepäck noch.
Boah.
Aber so, ich, also, das finde ich schon ganz gut, dass Rhea Ripley auch direkt halt so wieder für einen Wert einsteht und so.
Mhm.
Das ist schon was. Aber ja, klar, ich habe also dieselbe Angst, dass da auch viel mehr Substanz nicht mehr hinter ist. So, aber es liegt halt auch einfach echt viel daran, dass Jade Cargill in dieser ganzen Zeit einfach auch keine Substanz aufgebaut hat. So, weder mit noch ohne Titel. Das ist halt einfach so.
Ja.
Ne, die sie ist, seit sie bei WWE ist, komplett verharrend auf dem Status von Ja, die sieht schon krass aus. So.
Und dann ist ja gut, dass Ripley das anspricht im Prinzip, ne?
Ja, weil klar.
Das ist ja genau.
Genau, es ist die offene Flanke. So. Ich meine, ein Oberfemi ist es halt ein Stück weit auch, aber der sieht halt krass aus im Ring mit dem, was er macht. So, ne?
Ja.
Also ich meine, da steht Johnny Gargano wieder auf und der scheppert ihn einfach zurück in die Depression.
Das war scheiße lustig, leider.
Ja, wirklich.
Das war wirklich lustig. War es
wirklich.
Ich finde es sau lustig. Ja. Ja, das Gesicht von Gargano.
Ja.
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 Ja. Ja, klar. Femi liefert halt am Ring ab, ne?
Ja, absolut.
Dass der Rusev einfach mit diesem Toss so weit auch schleudern kann.
Digga.
Was denn los? Das kannst du mit Gargano machen, natürlich so. Aber Rusev wiegt das Doppelte.
Ich hatte bei dieser Rusev-Nummer echt Bedenken, was das werden soll, so. Aber meine Güte, ja. Hauen sie rein, was Oberfemi angeht. Helle.
Ja. Ja. Drei Minuten Rusev wegbumsen, so. Mit heftigen Moves. Die haben sich auch gut Strikes gegeben. Sehr heftige Nummer.
Voll. Oberfemi ist echt nicht für Kleinscheiß da gerade. Das ist schon, das ist schon was, so.
Also Oberfemi und Lesnar. Ist für mich gemacht in einer Sache so. Das muss es für mich sein. Weil dann geht halt, also dann geht Femi halt richtig over so danach.
Da habe ich aber Angst vor, da habe ich echt Angst vor.
Dass Lesnar gewinnt.
Mhm.
Boah. Ja. Das glaube ich, das können sie nicht machen. Das können sie nicht machen. Ja.
In einer Welt, in der Brock Lesnar natürlich immer noch der größere Draw ist und das bleiben wird und diese Leverage hat, wenn Sachen gedealt werden, schon können sie das machen. Dass das nicht das smarte Move ist, auf den man Bock hat, auf den ich Bock habe als Fan, ja, aber es ist im Bereich des Möglichen. Aber let's see, ey. Also, das ist ja das. Es ist absurd. Und andererseits ist es auch nicht absurd, aber in diesem ganzen Metaspielchen und in dieser ganzen Nummer, die halt auch so WWE Unreal, von dem ich bis heute keine einzige Minute gesehen habe, so, mit auf die Karte gebracht hat, ist ja schon so diese Ebene von. Okay, wir wissen ganz genau, dass die ganz genau wissen, dass wir ganz genau wissen, dass das alles eine inszenierte Show ist.
Mhm.
So. Und deswegen ist ein Element der Spannung, neben der, die halt Kayfabe in den Stories passiert, halt das von, was wollen die eigentlich damit? So. Mhm. Wollen die uns damit triggern? Nein, das können die nicht mit uns machen und so. Das ist etwas, das finde ich schon sehr viel miterzählt wird, so unter der Hand und viel zur Spannung halt einfach beiträgt in genau solchen Fragen. So, ne, das, also, ne, wenn Oberfemi gegen Brock Lesnar auf der Matchcard steht, dann generiert das für mich nicht mal annähernd die Hälfte seiner Spannung aus dem, was mir in den Shows erzählt wird, sondern wirklich daraus aus, bringen die das echt, dass der das gewinnen darf? Und die Frage stelle ich mir bei beiden.
Stimmt, ja.
Das ist schon was. Also diese Metaebene ist schon durchaus auch spannungsfördernd an manchen Stellen. An anderen Stellen nervt sie halt so. Die Offenheit, mit der sie da ist. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. So, ne? Bin gespannt. Krass, jetzt haben wir Lesnar auch noch mit rein.
Ja.
Einer fehlt, den wir heute nicht erwähnt haben.
Der war auch nicht da. Bei Raw.
Ja, okay, bei Raw zuletzt, das stimmt, ja.
Der Dragon Lee demaskiert, was ich krass fand.
Ja, auf jeden Fall.
So, letzte Woche, es war eine heftige Nummer, also wow. So, aber läuft für mich alles auf Mysterio gegen Gunther hinaus.
Und über Trick Williams haben wir auch nicht gesprochen, aber das haben wir in den letzten Wochen auch echt genug.
Ja. Guter Mann.
Ja.
Ansonsten habe ich nichts mehr auf meinen. Warte, ich guck nochmal. Nee.
Wie du einfach unnötig damit geraschelt hast.
Das habe ich gelesen.
Ja. Wenn du so Dinge nachliest, um Himmels Willen. Okay. Ja.
Dann bleibt uns noch zu sagen, guckt euch mal am Wochenende AEW Revolution an. Wenn ihr mal Bock habt, uns als unsere Review dazu zu hören. Geiler Grund für Pay-Per-View gucken.
Ja.
Unsere Review hören zu können dann.
Ja, und zu wissen, worüber wir reden.
Ja.
Ich für meinen Teil bin seit Wochen in einem großen AEW-Marathon gefangen und habe jetzt wirklich ganz kurzerhand für diese Episode das mal mit WWE-Shows unterbrochen.
Ja.
Ja, also ich bin, ich habe tatsächlich alle Dynamites und Collisions des Jahres 2026 mindestens durchgeskippt. Bisher.
Ja,
ja, ich bin irgendwo so Ende Februar jetzt gerade angekommen und ich werde bis zu unserer Episode alle gehabt haben.
Krass.
Ja, ja, ich bin da immer unnötig committed bei dem Scheiß.
Wow.
Aber ich skippe da sehr selektiv natürlich. Ne? Leute, die mir scheißegal sind, bleiben mir scheißegal.
Ja.
So. Ja, aber krass. Ich habe mich da schon reingeworfen. So.
Also es ist nicht so krass, als wenn du 3 Seiten Notizen hättest wie ich.
Nee, das ist schon heftiger auf jeden Fall.
Aber ist auch ein gewisses Commitment, was du hier an den Tag legst. Ja.
Ich habe keine einzige Notiz dazu gemacht. Also die Shows ziehen auch schon ein bisschen an mir vorbei, aber ist ja egal.
Ich guck meist immer nur so 2 Dynamites und 1 Collision vor so Events. Das reicht meist. Ja, für einen guten
Das Witzige ist, ich habe halt so World's End gesehen, so. Und dann waren da einfach so ein paar Fäden in der Luft und ich habe auch echt überlegt, so an welchem Punkt fange ich an jetzt in der Vorbereitung für Revolution. Und da war ich aber bei so ein paar Enden so, die Leute jucken mich dann leider doch schon, was jetzt damit passiert. Und dann bin ich dabei gelandet, dass ich dann das alles so ein bisschen durchgerusht habe. Und ich in einigen Aspekten habe ich es nicht bereut, auf jeden Fall. So, da sind schon Sachen passiert, die ich ganz cool finde. Und in anderen Punkten bin ich natürlich so, dann weiter damit, skippen.
Ja.
Aber let's see, ich hab Bock. Ich hab Bock auf Revolution. Das machen wir nächste Woche. Und dann erzählen wir auch etwas darüber, dass wir bald wieder einen Q&A-Podcast machen.
Ey, vor Mania noch.
Ja.
Das wird heftig. Cool.
So.
Okay.
Was? Ach, scheiß drauf.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.